Bewohner von Lorenhall, geht nach Hause! Es gibt keine Revolution!
Und zwar geht es um Gallivix. Ich habe einfach versucht, okay, welches Zitat von Gallivix nehme ich? Und er hat einen Aufruf, da sagt er quasi, geht alle nach Hause. Das hier ist gar keine Revolution.
Gallivix,
und, ja. Und tatsächlich, also ich fand das deshalb ganz passend, weil wir sind jetzt in Lorenhall, also in Andermalen. Und eigentlich, ich finde es so ein bisschen bizarr, die Situation. Ich finde das nicht schlecht oder so. Ich verstehe vollkommen, warum das so ist. Weil es auch gut so. Aber es ist trotzdem bizarr, weil also Gallivix hatte alles unter Kontrolle und alle misstrauen ihm und mögen ihn nicht oder fast alle. Und trotzdem macht halt jeder so sein Ding. Also es gibt ja nur ganz wenige Leute, die überhaupt dabei helfen, jetzt Gallivix zu stürzen oder keine Ahnung. Wir haben ja unsere kleine Eingreiftruppe mit Gesslow, Aleria und Renzig und das war's mehr oder weniger. Und dann sind wir da so unterwegs. Und wir müssen halt so einen Noggenforger, der ist halt eingeschüchtert und so, ne? Also man hat, das wird ja alles begründet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also eigentlich könnte man ja meinen, okay, es wäre ein leichtes, die Goblins davon zu überzeugen, so einen Aufstand zu machen. Aber darum habe ich es rausgesucht, weil ich habe mir das so teilweise, auch, bin ich mir das auch so durch den Kopf gegangen und dachte,
ja.
Also ich habe es mir anders vorgestellt, sagen wir mal so.
Ja. Ja.
Also es ergibt für mich alles Sinn, aber als ich es mir so vorgestellt habe, wie läuft das ab so rein storytechnisch, ich hätte eher gedacht, das geht wirklich um so einen Aufstand und eine Revolte und das ist es eigentlich nicht. Wir greifen eigentlich nur ein bisschen ein in den Betrieb so.
Ja, und es geht ja auch alles da den seinen gewohnten Gang zu. Die Goblins sind halt wirklich sehr, sehr. Wir sind am Arbeiten, gehen wir nicht auf den Sack. So halt, ne? Wir machen ja unsere Arbeit weiter. Ihr wollt ihn da mal kurz weghauen? Ja, macht halt, aber ich bin hier am Arbeiten, ich mache hier Kohle. Ne? Ja, das ist halt noch kapitalistischer als Goblins, geht's glaube ich nicht.
Das stimmt. So sollen die ja auch sein.
Ja,
es
schon.
Es gab, glaube ich, ich hatte auch so ein paar Befürchtungen, dass sie das nicht machen, tatsächlich. Mhm. Weil es gab ja die andere Kurzgeschichte mit Gesslow und Noggenforger.
Ja.
Also, die ja vor Release, also lange vor Release erschienen ist. Und da war es ja so, dass Gesslow mit Noggenforger über Arbeitsrechte und so weiter diskutiert hat.
Ja. Und ist ja auch der Einzige, der tatsächlich, sorry, wenn ich reingrätsch, der, wenn du die Quests mit ihm annimmst, immer wieder mal, dann sagt er, mach keine Überstunden, arbeite nicht zu viel. Der hat ja als einziger Goblin eben diese Voice Lines, der halt die ganze Zeit immer wieder sagt, der dagegen spricht so. Das ist quasi der Robert Habeck in der FDP.
Ja, der Volker Wissing. Oder
Volker Wissing, ja, danke, ich bin jetzt nicht auf den Namen gekommen, genau. Das ist der Volker Wissing der FDP da gerade.
Ja, wenn die es so handhaben, finde ich es gut. Weil das Ding ist, wenn du den Goblins ihr Kapitalismus wegnimmst, dann ist die Frage, okay, wer oder was sind die Goblins und warum brauchen wir die noch oder so? Also aus narrativer Sicht so, ne? Ja. Klar dürfen sich Völker weiterentwickeln und so, klar, das ist alles logisch. Aber sie sind halt die Kapitalistenschweine. Und sie haben dann jetzt mehrere Sachen eingebaut, wo das aufgegriffen wird. Ich habe hier zum Beispiel an der Kaya-Küste. Da gibt es ja eine Quest, da soll man Pterodax-Eier einsammeln, weil die als Delikatesse gelten oder was?
Ethisch richtig.
Ja, ethisch richtig. Und deswegen, am Ende des Questtextes steht sowas wie, die Leute stehen heutzutage total drauf, wenn es nachhaltig ist, deswegen nehmt nicht so viele Eier.
Nicht nur das. Das fand ich
einfach witzig.
Ich weiß nicht, ob sie damit vielleicht eine Schippe zu weit schlagen. Nicht aufgrund des Spaßes, weil ich glaube, die Community selber kann den Spaß ab. Aber andere, wir hatten ja letztens schon mal über die KKK-Vollidioten da drüben geredet, andere würden das vielleicht als Anlass nehmen, gegen diese Community zu shooten. Denn in der Kanalisation hast du manche Alchemiekessel. Mhm. Und wenn du die anklickst, kriegst du einen Buff.
Ja.
Genderfluid. Und der sagt dann aus, ihr seid, was steht da? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist nicht böse, nicht gegen irgendwie Genderfluid oder sonst was, sondern eher so ein, wie du gerade schon sagst, ne? Heute stehen die Leute volle Kanne, also die Goblins nehmen das marketingtechnisch quasi alles irgendwo so ein bisschen witzig
machen.
Genau, es ist halt einfach, es ist nichts Schlimmes. Ich glaube, jeder aus dieser Community nimmt das mit einem Grinsen hin und sagt ja, cool, ne, wir sind drin so irgendwie, also wir sind, haben auch reingeschafft als Buff oder so, aber halt Vollidioten nehmen es dann und sagen, guck mal hier, ne, Blizzard, selbst Blizzard shootet gegen die so, weißt du? Ah, schwierig, ja. Schwierig. Aber ich find's trotzdem gut, dass Blizzard das macht.
Ja.
Also mit den Gobbos kann man das ja machen, das ist das Coole. Ja. Dafür sind die Gobbos ja sehr gut da, ne?
Ja, ja, ja. Man kann jetzt, oh Gott, man könnte es ganz breit über Reproduktion von solchen strukturellen Problemen sprechen und dass ob Reproduktion nicht immer schlimm ist. Aber ich will jetzt nicht so ein riesen gesellschaftliches,
ja, ja, politisches Fass aufmachen. Die Kommentare werden dann wild. Markus, join the chat. Haben wir ihn auch schon untergebracht heute.
Ich glaube, die Goblins eignen, wie du sagst, eignen sich schon für so solche Kommentare und man macht sich so ein bisschen eher darüber lustig. Wie bei dem Beispiel, was ich meinte, halt, ne, man macht sich halt darüber lustig, dass das alles irgendwie kapitalistisch oder von Unternehmen und Konzernen halt genutzt wird.
Ja. Wenn wir der Pride Month ist, in 80 Ländern ist eine Pride-Flagge im Logo und in den anderen Ländern halt nicht. Ja, sehr gut. Ihr steht da richtig hinter.
Wenn es nicht gut ankommt, dann nicht.
Ja, ihr steht da richtig hinter, mit Sicherheit nicht. Nee, ja. Bevor wir weiter auf die Goblins eingehen, wovon wir heute sehr viel, glaube ich, zu reden haben, ich muss sagen, ich war ja der absolute Kritiker Goblin, ne? Also Undermine. Ich war ja wirklich, ich habe gesagt, boah, ich habe keinen Bock, ich werde den skippen, ich werde Classic spielen und so. Ich liebe diesen Patch.
Sehr schön.
Ich habe mich verliebt.
Sehr schön.
Der Patch ist Undermine. Die Stadt selbst ist 10.000 Mal besser geworden als Suramar oder irgendeine andere große Stadt, die wir haben, oder Dalaran oder Dornogal. Ich muss sagen, von der Atmosphäre, natürlich mit der Musik, die Musik ist, also TWW war ja eh schon eine ganz andere Ebene von Musik. Mhm. Aber Undermine jetzt hat das Ding auf Oscar-Niveau gebracht. Also das war ja, also wirklich, wenn die nächstes Jahr kein Award kriegen für die Musik in Undermine, dann kann was nicht stimmen. Also die Musik in Undermine ist extrem, so dieses Noir, Sin City, boah, das geht richtig geil. Und diese Atmosphäre,
die diese Stadt schafft. Ich hab auch ein bisschen an Blade Runner erinnert.
Ja, genau, Blade Runner oder Spider-Man Noir, sowas halt, ne? Das ist ziemlich cool, diese 1920er.
So ein bisschen dystopisch, bisschen auch so ein bisschen Jazz-Einlagen drin,
genau.
Die halt so dieses
Mega.
Das soll halt diese Armut auch so ein bisschen rüberbringen, aber auf so einer beschwingten Ebene, damit du dich halt nicht als Spiel die ganze Zeit erdrückt fühlst so und die Scheiße fühlst, ne?
Sondern auch in den 1920ern war ja die Musik so ein bisschen, ne? Das ist ja dieses, die große Repression und so ein Schall, Depression und sowas alles.
Ja, ja.
Und das war ja so ein bisschen dagegen und da nutzen die auch dieses Stilmittel und das haben die halt perfekt.
Genau.
Übrigens, einer der Komponisten davon ist vor 2 Wochen gestorben tatsächlich. Den habe ich da auf dem Schweizer Konzert, wo ich mir auch die Unterschrift von Russell Brower und Neil Acri geholt habe, der war dort auch tatsächlich mit vor Ort und der ist jetzt gestorben, also rest in peace an der Stelle. Auf jeden Fall, wie gesagt, was sie mit Lorenhall geschafft haben, wenn sie das mit Silbermond dann schaffen oder so, oder jetzt zukünftig mit solchen Städten,
sie haben so eine Kleinigkeit drin, die machen sie seit Suramar, würde ich sagen, aber diesmal in der Perfektion. Und zwar die ganzen NPCs, die da so rumstehen, und damit meine ich nicht Gessler und so, sondern irgendwelche Händler und so, die machen alle irgendwas.
Ja, die haben was zu tun, ja.
Genau, und dadurch wirkt es glaubhafter. Es ist nicht so puppenhausmäßig, dass du in so ein Gebiet kommst. Und du bist der einzige Charakter, der sich bewegt und alle anderen stehen still. Das ist da nicht so, sondern die gehen alle ihren Kram nach, da gibt's welche, die machen sauber, andere verkaufen was, andere unterhalten sich und so. Und dadurch wirkt es viel belebter und also ist mega gut für die Atmosphäre.
Vor allem finde ich, wenn man so den Content nimmt von der Größe her, ist Lorenhall ja jetzt quasi gar nicht so groß, ne? Also auch mit diesem Gossenheim da vorne ist ja die reine Ebene an Größe jetzt nicht vergleichbar mit anderen Endgame-Zonen. Was sie aber verdammt gut gemacht haben und das erhöht diese Dichte einfach und macht viel mehr als jede Endgame-Zone zuvor. die Häuser, die haben Türen, die du auf und zu machen kannst, das ist schon mal sehr geil. Mhm. Zweitens, die unterschiedliche Etagen und sowas. Das bringt diese Stadt noch viel lebendiger als eben Surama oder so. Ja, da hattest du auch mal ein paar offene Häuser, aber da hast du viel mehr. Das ist super cool. Du kannst quasi richtig, ich habe jetzt schon Leute gesehen, die da richtige RPG-Events machen, also nicht nur Housing-Events, sondern die machen da richtig geilen Scheiß gerade eben schon so. Das ist echt
ich hab auch ein
super
paar
cool.
Sachen gesehen. Also ich habe so eine, ich glaube, das war eine Gilde und noch zwei Gilden oder so. Die haben sich irgendwie so ein Battle oder so geliefert mit Mounts. Die haben irgendwie so, wer hat die meisten mechanischen Mounts? Die haben irgendwie die ganze Zeit Mounts gewechselt, so Motorräder, Spinnenmounts, alles, was halt mechanisch war. Das war auf jeden Fall lustig mit anzusehen.
Ja, und wie gerade schon im Chat geht, genau, es ist super geil, wenn du als Gnomen da reingehst, wirst du halt immer wieder gemobbt, ne? Die Goblins haben extra Zeilen gegen dich, wenn du Gnomen bist. Und wenn du als Goblin reingehst, sprechen sie sogar extra in einem anderen Slang mit dir, in Kesan und so ein Scheiß. Und das ist ziemlich cool für Goblins und für Gnome.
Ich bin als Goblin jetzt durchgequestet die ersten zwei Tage. Mhm. Und da gab's auch, also bei manchen Quests, da hast du dann so Dialogoptionen. Da steht dann Goblin in Klammern und dann hast du eine extra Dialogoption. Mhm. Die halt noch mal ein bisschen anders ist, weil du als Goblin halt weißt, wie du mit Goblins reden musst, damit du halt zum Erfolg kommst. Und dann man konnte damit so drei so Fights überspringen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Aber müsstest du gegen diese NPCs fighten, aber wenn du die Goblin-Dialogoption genommen hast, dann konntest du die einfach überreden quasi.
Ja, und das ist also immersionstechnisch gesehen, haben sie in Lorenhall noch mal so eine Schippe auf The War Within draufgelegt. Wow, hätte ich nicht erwartet. Ich war wirklich ja ohne Erwartung an diesem Patch, weil ich gesagt habe, okay, das ist einfach nicht mein Stil, das mag ich halt einfach nicht. Aber ich wurde so krass abgeholt, also der Bus hat mich mitgenommen, das ist crazy. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor wir mit den Gobos so richtig Gas geben, will ich noch so ein, ich bin ja wieder der Negativtyp, ich muss ja wieder mit den negativen Sachen kommen. Wir haben, also ich habe eine Vermutung, Schwarzblut wird die Schwurbelsteine von The War Within.
Okay.
Hast du die neue Delph schon gespielt? Es sind ja zwei neue, aber die in Gossenheim.
Ich habe beide gespielt.
Da ist ja ziemlich viel schwarzes Blut und es geht ja eigentlich da um schwarzes Blut, nur erklärt immer noch keiner, was das alles ist.
Ja, also ich habe so ein bisschen so verstanden, dass es, wenn du bei Gossenheim bist, dann gibt's ja diese einen Abgrund, wo du hingucken kannst, wo so Titananlagen sind oder so super
viel. Genau, da spielt die Delph ja drin.
Genau, wenn du da versuchst hinzufliegen, dann wirst du benommen und wirst weggeportet. Und ja, genau, die Delph spielt, denke ich, da drin, so habe ich es auch verstanden. Ich war dann aber auch enttäuscht beim Spielen der Delph. Das hatte ich auch schon bei den normalen Delphs.
So viel Potenzial, ne?
Es gibt so viel Potenzial, da Lore unterzubringen. Und es ist entweder gar keine Lore drin in der Regel oder sehr oberflächlich und
allgemeinwissend. Also super allgemeinwissend. Ja. Was ich, heute war die zweite Version.
Das halt so, ich spreche mal anders. Es wird als Gameplay benutzt. So,
ja.
Die nehmen das schwarze Blut nicht, um was über das schwarze Blut zu erzählen, sondern nehmen das schwarze Blut als Gameplay-Element.
Ja, das ist shit.
Finde ich das auch mal okay, wenn man das macht, aber es ist immer und immer wieder so, also nicht nur beim schwarzen Blut, ich meine bei den Delphs allgemein. Das missfällt mir an den Delphs tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht, weil ich wegen der Lore hauptsächlich spiele.
Ja, heute war die zweite Option von der Tiefe da. Also du hast ja drei Stück, drei unterschiedliche. Heute konntest du sogar in das Titan-Gebäude rein. Und da ist die Schatzkammer zum Schluss drin und da ist halt gar nichts drin. Da ist halt nichts. Da ist halt literally einfach gar nichts drin. Und ich habe mir echt gedacht, ich habe dann ein bisschen auch rumgeguckt und dies und das, aber da ist halt wirklich nichts, ne? Also und das ist.
Aber ich weiß trotzdem nicht hundertprozentig, was du meinst, wenn du sagst mit den Schwurbelsteinen oder den
Spursteinen. Die Schwurbelsteine wurden auch, wie du gerade schon sagst, als Gameplay genutzt. Die mussten, am Anfang brauchten sie irgendwas, um es reinzubringen, warum Alexstrasza, Furore und alle überhaupt was machen. Und dann wurden sie fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Der Schwarzblut wurde uns gezeigt als eine Art Gameplay. Der macht damit Waffen jetzt, der Gallywegs. Hast du nicht gesehen, bla bla bla. Aber fertig. Es ist scheißegal eigentlich. Es ist eigentlich übertrieben wichtig, wie auch die Drachensteine. Die waren ja brutal crazy wichtig. Das ist ja, das ganze Leben hat davon abgehalten. Und dann Ja, interessiert es keinen mehr. Und das schwarze Blut interessiert halt auch keinen mehr. Und sie erklären es nicht. Und was ich noch ganz interessant war, bevor ich das vergesse, wir hatten ja schon mal darüber geredet und im Lawwalker, ich weiß, sie hat auch ganz viele Kommentare waren da eben auf deiner Seite, wo du gesagt haben, na, du denkst, das Licht oben in Ash-Kahed, das sind diese Glühwürmchen und so. In der Delphs ist das Licht genauso oben und da ist nichts Neruba. Gar nichts Neruba. Da ist nichts. Also, ich glaube nicht, dass das die Würmchen sind.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, keine Ahnung. Also, ich, wie gesagt, ne, diese Theorie basiert auf diesen Büchern, die man da in Ash-Kahed findet. Da kann man das in Verbindung miteinander ziehen, dass sie Neruba oder diese Viecher kultiviert haben, die leuchten können. Aber du hast recht, jetzt in Gossenheim tauchen die Dinger auch auf und dann auch in der Delph. Und da leben halt keine Neruba, also sieht zumindest nicht so aus. Und von dem Hintergrund, jetzt könnte man sagen, ja, aber da leben diese Larven oder was auch immer das nochmal waren, da leben die auf natürliche Weise.
Gut, kann man
aber auch. Aber fände ich ein bisschen, ne?
Also ich finde, also, gerade, dass sie da dort das hingemacht haben, soll eher den Bezug nicht zu den Nerubern, sondern den Bezug zum Schwarzblut ziehen. Also da, wo Schwarzblut ist, ist dieser Himmel quasi, ne? Dass das so ein Ding ist, das passt halt. Aber wie gesagt, so, ich bin 11.1.5.
Aber ich bin mir nicht sicher. Also was heißt, die lassen es fallen? Du hast ja...
Wo wollen sie
es jetzt verstanden habe, du sabotierst ja die Pumpanlagen in Gossenheim. Und das soll ja, also laut den Texten, soll das ja dafür sorgen, dass es, ich glaube, es wird nicht konkret gesagt, aber es wird lange Zeit dauern, das zu reparieren.
Ja.
Das heißt, erstmal ist Gallivix und seine Schergen sind jetzt erstmal abgeschnitten von dieser Quelle des Schwarzblut.
Ja, genau. Gibt es ja auch so ein extra Buch in Lorenhall, wo Gallivix davon redet, dass Xanatas ihm dafür, dass er, da kommen wir ja gleich bestimmt noch drauf, dass er es repariert, gibt sie ihm eben halt die Quelle. Deswegen bauen die sich ja überhaupt von Undermine nach Gossenheim, weil Xalatas ihm gesagt hat, ey, hier kannst du abpumpen, hier hast du richtig viel, kannst du haben, bla bla bla. Aber gut, davon ist er jetzt abgeschnitten. Aber dennoch wird das nicht erklärt. Also dennoch ist das einfach Ding. Ich sehe jetzt noch eine einzige Chance.
Was meinst du denn mit, das wird nicht erklärt?
Was ist das schwarze Blut jetzt im Genauen? Ist das schwarze Blut eine leeren Substanz? Ist es ein Blut von einem alten Gott? War dort ein fünfter alter Gott? Ist es von Ensof? Was ist das schwarze Blut im Genauen? Ja. Und warum interessiert es keinen NPC so sehr? Thrall, Aleria oder sowas, die so, also Aleria interessiert's, die spürt's ja sogar auch, die sagt ja auch, oh, okay, das ist Leere und so, aber die macht nix. Und deswegen, wie gesagt.
Ovenia auch übrigens.
Ja, Ovenia sowieso, das ist die einzige Dame, aber auch selbst die erklärt halt nicht, was es ist. Sie sagt nur, ja, ey, unsere Heimat hat das damals schon zerstört und so, aber ja, was macht es denn? Was hat es denn gemacht? So, ist es Zerrzeug oder so?
Weil übrigens, ich mir vorstellen kann, dass es aus Ovenia-Sicht einfach nur was Böses ist und sie weiß, dass es mit den alten Göttern zu tun hat, aber sie weiß vielleicht selbst nicht genau, was es ist, weil es sie vielleicht auch gar nicht interessiert. So.
Übrigens,
sie weiß nur, okay, es ist böse, es ist unser Gegner und reicht ihr als Erklärung.
Die haben als Easter Egg tatsächlich einen Zerg, ne? In Lorenhall versteckt. Fand ich auch noch ziemlich geil, dass ein Zerg in Lorenhall.
Die Frage ist, also ich hätte natürlich auch gerne eine konkrete Antwort. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Problem ist, weil, also, aus meiner Sicht, ich bin jetzt ein bisschen unkonkret, ne? Aber dann verstehst du, was ich meine. Das Schwarzblut hat irgendwas mit den alten Göttern zu tun. So wie das Schar irgendwas mit Yasharash zu tun hat, so wie Saronid irgendwas mit Yogg-Saron zu tun hat. Wir haben jetzt zum Schar aber auch nicht so eine richtige Erklärung.
Aber wir wussten, dass es zum Schar gehört.
Ja.
Bei dem schwarzen Blut wissen wir nichts. Wir wissen seine Herkunft nicht.
Wir wissen nicht, welcher alter Gott dahinter steckt, meinst
ob
du?
Ob überhaupt ein alter Gott dahinter steckt oder ob das einfach was aus der Leere raussuppt. Oder vielleicht Rückstände vom Schwarzen Imperium. Oder das ist teilweise das Blut von Azoth. Wir wissen es nicht. Und ja, die Zeit.
Es gibt nur den Satz von Xalatas mit: Die alten Götter sind tot, aber
ja, genau.
Das Schwarzblut bleibt und so.
Und es gibt noch eine Aussage von einem Arati, der sagt, dass innerhalb diesem Schwarzblut mehrere alte Götter ihre Knochen, ihre Gebeine liegen.
Mhm.
Das ist auch noch.
Und dann haben wir noch den kuriosen Fisch. Und der kuriose Fisch sagt, das schwarze Blut erinnert sich und so weiter. Ja, genau. Also es scheint so eine Art Erinnerungsbewusstsein im Blut zu sein.
Ja. Und wir haben dann das aus der Collector's Edition, aus dem Artbook, eben dieses gebaumelte Überrest vielleicht eines alten Goldes, wo man ja einfach so raten könnte, okay, ist das das Blut vielleicht? War es riesengroß? Und das ist der Punkt. Mhm. Und ich, das, was ich jetzt sehe, ist.
Aber es könnte alles Mögliche sein.
Ja, also, definitiv.
Ich weiß, was du meinst. Ich ja, das könnte halt auch Azerit sein in genau. so dunkler Form oder so, ne?
Ja, haben wir ja dieses heulende Bismut und sowas, weißt du? Dass das vielleicht so eine Abwandlung ist. Aber der Punkt ist, ich sehe nur noch eine einzige Möglichkeit, wo und wann sie erklären können, was das ist. Und das ist in 11.1.5 im nächsten Patch mit den Visionen. Dass die Visionen an die Vergangenheit in den Zonen, also die wir da unten haben, ne, wo die Delph auch ist und Zaralek oder sowas, dass die uns dort zeigen, was dort vor, keine Ahnung, 1000, 2, 3, 4, 10, 20.000 Jahren waren und damit das Blut aufgeklärt wird. Aber ansonsten gehen wir dann thematisch Richtung Astral und Midnight und Schwarzblut. Sorry, aber wo wollen sie das noch bringen? Irgendwann ist halt scheiße.
Ja.
Wenn so in einem Jahr einer ankommt und fragt, was ist das eigentlich?
Ja, es kann sein, dass sie das nicht bringen. Es reiht sich für, wenn es so ist, dann reiht es sich für mich aber in die lange Geschichte von Sachen ein, wo wir nicht genau wissen, was es ist.
Das Problem ist,
Elementium.
Ja, aber sie haben es in letzter Zeit so Ding. Gut hinbekommen, weißt du? Und das ist dann so ein Dorn im Auge, weil sie es seit Shadowlands eigentlich so richtig geil erklären, die Sachen. Vor allem dann Dragonflight und The War Within haben sie eigentlich, ne, mit Titanscheiben und so, wo sie so richtig geil machen. Und das ist der nächste Punkt. Titanscheiben. Es kam keine neue.
Kam keine neue, ja. Habe ich auch sehr bedauert.
Das ist halt.
Darüber könnten sie es theoretisch auch machen, ne?
Ja, genau. Das wäre ja einfach, Archedas erzählt, ja, als wir damals experimentiert haben, ist es halt ausgelaufen und hat sich über die halbe Welt verteilt oder so. Fertig!
Nee, sie könnten, ja, genau. Also da gibt es auch viele Optionen. Sie können sowas sagen wie, wir haben die alten Götter eingesperrt, aber wir haben festgestellt, dass die Gefängnisse, da sifft das. Und dann,
ja, genau, aber ja, ich find's, also das sind die beiden Sachen, die ich gerade extremst schade finde. Weil ich darauf irgendwie, ich hab auch Hoffnung halt einfach darauf gehabt, dass wir eigentlich eine Erklärung haben. Und wenn wir davon eine Erklärung haben, schließen sich vielleicht 10 weitere Kreise. Weil wir einfach das als Fakt haben und dann weitere Antworten im Generellen haben zur Lehre. Aber es bleibt da komisch.
Ja, aber es ist für mich nicht ganz auf, also es ist für mich was anderes als das mit den Schwursteinen. Ich glaube, der Vergleich hinkt.
Okay.
Weil die Schwursteine sind ein zentrales Narrativ, was dann nicht weitergeht. So, weißt du? Man erwartet so, okay, wie geht's jetzt weiter mit den Schwursteinen? Die Frage könnte auch beim schwarzen Blut passieren, könnte sein, aber wir müssen nicht wissen, was das schwarze Blut ist, um weiter mit dem schwarzen Blut zu machen.
Und das finde ich schon. Ich finde schon, weil wir laufen literally die ganze Zeit darin rum. Stecken unsere Finger da rein und haben einen Gobbo, der Waffen damit baut. Und wer weiß, was für eine Waffe der noch irgendwo wo gebaut hat. Und wir haben keine Ahnung, was ist. Ich meine, guck mal, die Kirin Tor, die haben eine Mana-Bombe extra bei sich geparkt und alles Mögliche, damit man weiß, wie man das entschärfen kann, falls nochmal so ein Depp kommt. Aber wir haben jetzt das schwarze Blut, haben überhaupt keine Ahnung, was das ist, aber wollen gerade damit dealen. Wir können nicht damit dealen, weil wir nicht wissen, was es ist. Wie neutralisieren wir das? Oder.
Ja, das ist aber sehr interessant, weil, und jetzt, okay, ich steige ein und jetzt kommen wir direkt in die Lore.
Geil.
Interessanterweise, das dunkle Herz ist kaputt und dann soll das repariert werden. Mhm. Und da haben wir genau ein sehr ähnliches Problem. Zu Beginn, ich weiß nicht, ob Xalatas es selbst nicht weiß, könnte sein im Übrigen, aber Gallywick hat am Anfang auch Probleme bei der Reparatur des dunklen Herz. Der steckt da Schwarzblut rein, weil er sich denkt, naja, ist ja logisch, ist ja ein Artefakt der Leere, also pumpe ich Schwarzblut rein. Und dann stellt er fest, ja, das Ding absorbiert das halt einfach und das führt halt zu nichts. Und ist dabei auch noch instabil. Das zeigt für mich so, okay, Xalatas geht zum größten Experten, den es dafür gibt, Gallywick, darüber können wir auch noch reden, warum Gallywick überhaupt der größte Experte dafür ist.
Ach, sorry.
Ja, da kann man sich einige Fragezeichen dran packen.
Voll.
Er findet dann auch erst heraus, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Hilfe auch von Noggenfogger, wie er das reparieren kann.
Das ist höchst interessant. Das sind ja die zwei Bücher und die Notizen, die da auch stehen. Und ja, das ist höchst interessant. Vor allem diesen Gewissenskonflikt von ihm haben sie sehr geil reingebracht. So von wegen, nein, ich scheiße jetzt erstmal auf Xalatas, ich gucke jetzt erstmal auf meine Belange, weil ich habe ja gesehen im Palast der Nerubaba, die mit ihren anderen Verbündeten so macht, wenn sie hat, was sie will. Ne? Deswegen, ich mache jetzt erstmal meine Waffen fertig und dann repariere ich. Ging halt nicht
so. Ja. Also Gallivix wollte halt letztendlich Xalatas verarschen, weil Gallivix immer alle verarscht.
Ich weiß nicht, ob er
seinen eigenen Nutz.
Genau, er wollte
sich seinen eigenen Nutzen draus ziehen.
Er wollte nur erstmal sicher gehen, dass er seinen Nutzen hat, bevor er keine Chance mehr hat, seinen Nutzen rauszuziehen. Aber ich glaube nicht, dass er sie verarschen wollte. Ich glaube schon, dass er vor ihr doch mehr Respekt hat als vor allen anderen zuvor.
Ja. Und Noggenfogger macht nur mit, weil er die Frau wurde entführt und deswegen wird er halt erpresst quasi.
Weißt du, was noch ziemlich geiler Fact ist in Lornhall? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Im Norden der Stadt hast du ja den Strand, ne, und diese Arena. Hast du gesehen, was dahinter ist?
Meinst du das U-Boot?
Ja, das ist das U-Boot aus Vashir, womit wir questen und abhauen. Und das zeigt uns, dass Lornhall dort einen direkten Zugang zum Meer hat.
Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist natürlich ein bisschen interpretiert, ist das der Ort, wo die Schwarzmeer-Goblins, also es gibt ja die verschiedenen Kartelle, wo die Schwarzmeer-Goblins also den Schmuggel betreiben. Das heißt, dort dort schmuggeln sie halt Waren rein und raus, beziehungsweise handeln dort Waren rein und raus. Das wird ja auch erklärt, dass die von der Piraterie ein bisschen weg sind. Das zwar immer noch irgendwie machen, aber sind jetzt trotzdem ein bisschen ziviler geworden. Und ich habe das so ein bisschen so genau, das ist quasi ihr Hafen, ihr Anlegehafen, was aber bedeutet, wir sind ja unterirdisch, dass es noch weiter runter geht, dass sie dann in den Ozean sind und von dort aus aber auch in den normalen Ozean kommen.
Ja, also entweder ist da eine Schleuse und sie nutzen über ihnen den Ozean, das kann sein, oder eben dieses Untermeer, wo wir ja einen gewissen Fisch reingepackt haben.
Genau, in Halssturz.
Ja. Interessant. Wissen die Goblins vielleicht, wie es unter Azeroth aussieht?
Zumindest ein bisschen, ne? Also.
Ich meine, überleg mal, wie weit die Strecke ist. Die Küste Zuldazar bis Andermain und Andermain bis Schallende Tiefen, das sind ja unglaublich weite Strecken. Ich meine, Andermain liegt bei Kesan, also am Mahlstrom.
Ja.
Gut, wir müssen ganz klar sagen, wie unsere Weltkarte aussieht, das muss nicht. Die Abstände und so, das hat ja Steve Denuso auch schon mal erklärt, die sind nicht 1:1, die Abstände, wenn jetzt der Abstand zwischen Kesan und Zuldazar so und so auf der Map ist und der ist so, heißt das nicht, dass das die Abstände sind. Und das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem sind das enorme Strecken. Und das haben die nicht gebuddelt wahrscheinlich.
Es gibt ja den Bahnhof in Andermain.
Ja.
Also wo man auch ankommt.
Ja.
Also das sind 5 Bahnsteige, so nenne ich das jetzt mal. Und der eine führt nach Gossenheim, einer führt zur Kaya-Küste, einer führt zur Vorstadt von Andermain.
Ja.
Also das, was wir sehen, ist die Innenstadt.
Es gibt Lore zur Vorstadt.
Und die anderen beiden wissen wir nicht, soweit ich weiß.
Ja, genau. Und es gibt noch einen hinteren beim Gallivix Garbaccio Dingsbums da könnte noch mal sowas sein. Das ist aber, kann auch sein, dass sie es verworfen haben. Also es ist hinter der Wand. Also vielleicht sieht man es im Raid da mal oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Und vor allem zur Vorstadt haben wir Lore. Das soll richtig, richtig, richtig Armutsviertel sein. Also die sagen ganz klar in der Lore, das ist alte Lore oder etwas ältere Lore, die sagen ganz klar, wenn ihr Andermain als arm empfindet, dann solltet ihr niemals in die Vorghettos gehen, denn da ist es richtig schlimm.
Mhm. Wahrscheinlich so Slums und so.
Voll, ja. Da wohnt auch der Großteil der Goblins.
Wahrscheinlich auch so Arbeitersklaven, die dann irgendwie in Minen arbeiten. So.
Ja, genau, das sind ja auch die, halt. Die Kayamit-Stollen, die gehen von da aus dann halt direkt, ne? Also, glaubst du, dass wir nochmal in Zukunft aus Andermain woanders hin reisen, so? Wäre schon cool, oder?
Also, früher hätte ich jetzt gesagt, eher nein, oder wenn dann in, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Mittlerweile denke ich mir so, sie machen jetzt häufiger diese Abstecher. Sowas wie jetzt Kaya-Küste, ne?
Ja, die halt oder auch voll so. Random halt da reinkommt, ne?
Genau. Oder meinetwegen, die Sirenen ist meinetwegen auch sowas. Ist halt auch ein Abstecher in Battle for Azeroth gewesen. Und ich kann mir jetzt so vorstellen, dass in Midnight oder Last Titan oder so, dass halt auch sowas mal vorkommt, dass wir noch mal irgendwo sind, was halt irgendwie noch grob zu Andermain dazugehört, wo wir jetzt noch nicht waren oder so. als kleine, keine Ahnung, als kleines Questgebiet oder als kleines, als Delph oder als was auch immer.
Ja. So. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Weil generell hat Lorenhall ziemlich viel Potenzial, I guess. Also, das ist schon cool. Die Stadt könnte generell ein, sagen wir mal so, lass mal Gallivix da wirklich raushauen. Und das schafft ja Blizzard mittlerweile. Da bin ich jetzt bei dir. Früher hätte ich auch gesagt, na, die lassen es, wie es ist. Aber mittlerweile machen die ja Entwicklung in Zonen, ne? Wie zum Beispiel Gineas ist ein Bombenbeispiel dafür, dass über die Jahre halt einfach Entwicklung stattfindet und es umgewidelt werden kann. Jetzt lass mal wirklich.
Du kannst das ja auch voll einfach machen. Du hast da diese Statue von Gallivix, ne? Da, die säbeln dem einfach den Kopf ab und fertig ist.
Ja, machen sie
das. Das Gebiet modernisiert.
Ach so, warte mal. Oh, ich muss jetzt, wir spoilern ja hier, ist ja scheißegal, ne? Auf dem PTR konntest du ein Kampagnenteil mehr spielen. Da passiert was mit der Statue.
Der jetzt auch fehlt. Okay, ja gut. Aber das war so naheliegend, wahrscheinlich habe ich einfach die gleiche Idee.
Da geht's der Statue an den Kragen, möchte ich behaupten.
Ja.
Auf jeden Fall kannst du das aber in 2-3 Jahren bringen. Von mir aus Gaslow ist da der Anführer dann oder was weiß ich was. Oder und dann wird es halt eine neutrale Stadt, die generell für Ausgangspunkte geht.
Ich bin der Auffassung, gerade Undermine, also auch wenn das mit dem Räte ich meistens mittlerweile eher scheiße finde, aber ich glaube, bei den Goblins ergibt es Sinn.
Ja, funktioniert es
das
auch.
Dass das ein Rat ist, der sich aus den Kartellen zusammensetzt. Jeder Handelsprinz hat eine Stimme, so UN-Sicherheitsratmäßig oder so. Jeder kann Veto
anlegen. Du brauchst halt nur noch einen fünften. That's the problem. Mit 4 geht's halt nicht.
Ja, aber da findet sich schon irgendjemand. Es gibt ja theoretisch unfassbar viele Kartelle. Ja, das ist
ja. Ja, es gibt ja auch immer noch die Dame, also die Schwester von dem, der umgebracht wird im Anfangs-Cinematic. Der vorher der Chef der Bilgewasser war. Die müsste es noch geben, die ist bisher nicht wirklich aufgetaucht, die ist aber lore-technisch bekannt. Das heißt, es könnte noch was Fünftes kommen.
Es gibt eine Quest, wo die drin vorkommt. Ist, glaube ich, eine Nebenquest oder so. I don't know. Oder war es eine Kampagnenquest? Aber die kommt vor. Man spricht einmal mit der.
Unten bei Ashkahed, bei den Niffen. Da ist sie, ne? Genau. Das meinst du, ne?
Nee. Die ist in Lorenhall.
Ist in Lorenhall?
Ja. Die kann man finden.
Kann sein. Okay, dann. Ich habe in Lorenhall selber noch nicht alles gelesen. Ich habe eher sehr viel und sehr schnell gemacht gestern.
Ja.
Durchlesen wir ja
Wochenende. Es gibt halt das Kartell, was auch in der Kurzgeschichte zum Beispiel vorkommt. Die Crackslager, glaube ich, auf Englisch. Und auf Deutsch war es, ich habe es schon wieder vergessen, Kruxlauger oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne? Es gibt auch noch weitere Kartelle, ja.
Ja, aber könnte man auf jeden Fall da etablieren. Ähnlich wie man es jetzt bei den Drachen ja auch etabliert hat, mit immer mehr dann noch dazu holen und sie ein bisschen liberalisieren. Aber ja. Passt.
Ich finde auch übrigens sehr, sehr gut, wie sie Venture reingebaut haben.
Ja, generell die Kartelle, wie sie entschärft haben, ist sehr gut.
Es ist gut, weil sie haben sie nicht nur einfach entschärft, sondern sie haben sie differenzierter gestaltet. Vorher waren sie teilweise auch ein bisschen unglaubwürdig, muss man ehrlich sagen. Gerade Venture und Co. war teilweise sehr unglaubwürdig, weil die haben halt Raubtierkapitalismus betrieben, was okay ist.
Wir sind im Spiel, okay? Wir sind im Spiel.
Im Spiel ist das okay von der Geschichte her. Es ergibt Sinn. Was halt nicht so viel Sinn ergibt, die Logik dahinter soll ja immer sein, denen ist halt die Umwelt scheißegal und die suchen einfach nur ihren Vorteil. Punkt. So. Keine Moral, keine Ethik, nix. Ergibt voll Sinn. Aber theoretisch denke ich mir jedes Mal so, warum leisten die militärische, also warum wehren die sich überhaupt? Das ist genau gegen ihre Philosophie so. Normalerweise, wenn die so merken, okay, ihre Operation scheitert hier, dann würden die alle 7 Sachen in die Hand nehmen und weitergehen und den nächsten Auftrag machen.
Ja.
So, die sind viel zu integer gewesen in der Vergangenheit häufig. Und jetzt die neue da, die Nikki oder wie die heißt, die jetzt sie da führt, die hat einfach einen Knall und die macht einfach, wie sich der Wind dreht. Das Gallivix kommt rein, das ist auf einmal komplett anders und die passt halt zu dieser Venture und Co., glaube ich, perfekt. Deswegen sagen auch alle nicht, dass sie eine Anführerin ist, weil die führt nicht an, die macht einfach, wie es ist. Die ist einfach
heftig,
Ja.
Übrigens,
das ist einfach kompletter Söder-Modus. Die dreht sich einfach nach dem Wind.
Boah, okay. Söder und ein und einen Dingsbums reinzubringen, das passt auf jeden Fall. Mit den also mit den Gorbus ist schon klar. Übrigens, weil die Fragen, ich habe das Cinematic und so, ich habe übelst viele Fragen in den letzten zwei Tagen bekommen. Oder Leute, die sagen so, ey, kriegt ihr mit, dass Bobby Kotick so aussieht wie Gullivix? Deswegen wollte ich im Lorewalker mal die Chance noch nehmen, ein paar Sachen klarzustellen. Ja, Chris Metzen hat Gullivix so geschrieben. Das ist Bobby Kotick. Das ist der Chef von Activision, der ehemalige Chef, der scheiße über Chris Metz, über Warcraft geredet hat. Das ist der. Und es gibt auch einen Grund, was jetzt in den nächsten zwei Kapiteln mit ihm passiert, hat einen genauen Grund. Also das ist Bobby Kotick. Und, das war einigen tatsächlich nicht klar. Und was einige vielleicht nicht so ganz verstanden, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es ist recht deutlich, dass man sieht, dass die Astralen für Xalatas arbeiten. Im Deutschen kommt's ein bisschen komisch rüber, bin ich ehrlich. Im Englischen ist es glasklar. Also ja, die Astralen, weil eben Gullivix das dunkle Herz versteckt, weil er eben, und das kommt in der Kampagne nicht so gut rüber, sondern man muss dieses Buch dazu lesen, weil er eben erst seinen eigenen Vorteil herausarbeiten will, also Waffenproduktion und eine große Waffe bauen, sein Mech-Suit, wo er zum Schuss drin ist. Deswegen versteckt er das dunkle Herz. Deswegen schickt Xalatas die Astralen los. Die haben übrigens jetzt einen Namen bekommen, dieser Clan, den habe ich vergessen, aber die haben jetzt einen Namen tatsächlich, diese Astralen. Und Schatten irgendwas.
Ja, und ich habe es auch vergessen. Ja, die, auf jeden Fall. Das Problem ist alles so generisch, düster, ja, Schatten.
Es klingt schwarz. Cool. Ja, ja. Auf jeden Fall holen sie das Herz, bringen ihr das Herz. Und Xalatas wird auch noch mal, also wir kennen schon noch ein Cinematic, was auf jeden Fall noch kommt. Und sie hat's, aber die Astralen arbeiten für sie. Safe, das ist klar. Aber habe ich ganz viele Fragen gestern unter diesem Cinematic gehabt, was ich bei mir gepostet habe auf YouTube, dass Leute nicht verstanden haben. Ne?
Ja, kann ich verstehen. Und sie machen auch noch so ein bisschen noch ein Geheimnis draus. Also die Antwort, also wir haben nur so die Hälfte der Antworten, finde ich. Weil, warum?
Ja, das Problem ist ein bisschen die Kampagnen-Splitting. Das ist ein bisschen dumm. Ja. Das Kampagnen-Splitting ist echt an einer wirklich dummen Stelle. Weil Xalatas kommt bei Gullivix Kampf nochmal und lässt ihn wie der Kerkermeister, die macht genau den gleichen Move wie der Kerkermeister und lässt ihn sterben.
Das mit dem Ding in der Hand. Ich fand auch jetzt bei der Undermine-Geschichte fand ich es ein bisschen schade, weil die haben da angefangen mit so einem Verschwörungstheoretiker. Es gab so einen Goblin, der hieß irgendwas mit Verschwörungstheoretiker im Titel. Und der hat von irgendwelchen Schattengestalten gesprochen, die er gesehen hat, irgendwelche Geister und so. Ja. Und das waren halt Astrale. Ja. Und dann dachte ich, okay, cool. So, was sie jetzt machen ist, die sind da die ganze Zeit und die operieren im Geheim und da, so lassen sie es erstmal und dann kommt das halt später erst. Aber dann ist die Kampagne viel schneller vorangeschritten, als ich gedacht habe und dann, keine Ahnung, 5 Quests später bekämpfen einfach 20 Stück von den Astralen. So dachte ich so, schade. Ich dachte, sie machen jetzt so einen auf Mystery und Verschwörung und so. War dann aber nicht so.
Ja.
Aber die Astralen dienen Xalatas. Wollen wir das jetzt direkt hingehen oder wollen wir noch mal kurz einen Schritt zurück?
Wenn du noch mal einen Schritt zurück willst, wir können auch noch mal einen zurücksteppen, alles cool.
Okay, ich möchte noch mal einen Schritt zurück zum dunklen Herz. Und zwar, also als allererstes, ich möchte sagen, ich hab's euch ja gesagt.
Ja.
Ich glaube schon zu Dragonflight, noch bevor The War Within angekündigt wurde, habe ich darauf hingewiesen, dass das dunkle Herz wahrscheinlich von den Goblins hergestellt worden ist. Und dass wir sehr wahrscheinlich mit den Goblins zu tun haben werden, wenn es mit dem dunklen Herz zu tun hat. Ich habe es damals noch ein bisschen anders erzählt, als es jetzt natürlich letztendlich gekommen ist, weil ich natürlich nicht vorhergesehen habe, dass es zerstört oder beschädigt wird.
Aber gut, wir wussten spätestens seit der TWW Alpha, dass Safety Goblins so oder so kommen und dass das halt der Punkt ist, halt sein wird, wie. Und jetzt haben wir halt auch wirklich.
Genau. Später wussten wir es dann ziemlich sicher so. Und ja. Von daher mega nice. Nicht nur, weil ich richtig lag, sondern auch, weil ich verstehe, warum wir bei den Goblins sind. Ich verstehe, warum Xalatas zu den Goblins geht, um das zu reparieren und so weiter und den Rat von den Goblins zu. Bisschen schwieriger ist, warum Gullivix? auf der einen Seite denke ich mir so, okay, vielleicht weil er derjenige ist, der am einfachsten zu überzeugen war. Also wahrscheinlich so bei den anderen Goblins hätte sie nicht so viel Erfolg gehabt, weil das ist ja Xalatas Ding so. Sie manipuliert und überzeugt dann, dass du die Seiten wechselst. Das bei Gallywixer wahrscheinlich funktioniert. Die Frage ist, ob Gallywix das Wissen hat, weil typischerweise ist Gallywix nicht so schlau. Krasser. Ja, der ist nicht sonderlich schlau oder so. Der hat immer seine Leute, die das alles für ihn machen.
Und das ist das. Das ist ja auch wie Sylvanas Gallywix damals schon, übrigens auch eine sehr geile Side-Story im Buch Before the Storm, wie Sylvanas eben Gallywix engagiert und Gallywix dann eben die Gnomen, den Goblin engagiert, der ja mit der Gnomen zusammen dann diese Side-Story im Buch hat, richtig geile Romantic-Love-Story von Goblins und Gnomen tatsächlich. Und das ist ja genau das. Das ist ja genau das. Gallywix weiß, wie er ans Ziel kommt, wenn er unter Druck gesetzt wird.
Ja. Und er ist skrupellos, alles dafür zu tun.
Genau.
Also, ne?
Das Skrupellose ist wahrscheinlich auch das, was, warum Xalatas.
Es gibt noch so eine alternative Erklärung.
Okay.
Gallywix ist kein Goblin, sondern ein Schreckenslord.
Wäre ich bei dir, bin ich sofort bei dir, wenn ich nicht wüsste, wie das. Also, sag mal so, das ist jetzt natürlich ein bisschen Spoiler und ein bisschen Speculation. Wir haben ein Cinematic vom Endkampf Gallywix, aber der entweder will uns Blizzard wirklich hier mal richtig nudeln und zwar so richtig edgy-badgy am Schluss machen. Wir haben nämlich 5 Cinematics. 5 am Ende. Alle haben aber keine Daten drinne. Das heißt, es wird nur ein Cinematic ganz normal am Ende kommen, wie wir es kennen. Sie haben 4 Cinematics gecryptet und 1 offen gelassen. Also, man hat ja immer so ein Script, was passiert in dem Cinematic. Und in diesem einen Cinematic, es wird halt gesagt, wir besiegen Gallywix, Xalatas steht hinter ihm mit dem dunklen Herz, lacht so noch ein bisschen, sagt nur, ey, Gallywix kommt dann so, warum hilfst du mir nicht? Und sie macht dann halt so wieder Kerkermeister, nö, hier, viel Spaß, die kümmern sich jetzt um dich. Und als dann Xalatas geht, besiegen wir ihn und sein Mech fällt auf ihn drauf und zermanscht ihn, so richtig. Also der ist tot danach. Der wird zermatscht und ist tot. Und das würde ich dann sagen, da ist er kein Schreckenslord. Außer Blizzard hat uns das extra gegeben. Und eins der anderen 4 ist actually das richtige Cinematic. Und es kommt raus, dass da wirklich ein Schreckenslord dann rauskommt. Anstatt, dass er tot ist oder so. Und das kann ich mir irgendwie so richtig vorstellen. Weil klar, sie verarscht uns öfter mal mit so Sachen, ne? Aber wenn, bei Gallywix und bei den Goblins ist es halt so, da passt's halt einfach rein wie nirgendwo anders. Das ist halt cool.
Ja. Also ich fände es richtig cool. Das ist für eine meiner beliebtesten Fantheorien, dass Gallywix Deserok ist. Weil, also das hat, glaube ich, angefangen wegen dieser optischen Geschichte. Also Gallywix seht ihr ja sowieso hier die ganze Zeit links unten neben mir. Und wenn man sich dann Deserok anschaut, das ist er hier.
Ja.
Das ist halt der einzige übergewichtige Schreckenslord, glaube ich.
Und Gallywix ist der einzige richtige Übergewichtige überhaupt.
Richtig, auch bei den Goblins vor allem. Und es passt halt einfach viel, weil Gallywix ist halt hinter voll vielen Operationen und unterstützt auch Sylvanas. Und Sylvanas ist auf Seiten des Kerkermeisters. Die Schreckenslots sind über 3 Ecken auch auf Seiten des Kerkermeisters und so.
Ja, vor allem auch schon Varimatras und so. Also die Connections sind so, es könnte so gut sein, weil alles passt. Aber es ist halt dieses typische wie Jaina schon immer so. Jaina ist ein Schreckenslord, weißt du, so. Das halt ein Nein, bei Jaina konnten sie es halt nicht bringen, dass sie ein Schreckenslord ist, weil sie mit Jaina ganz andere Pläne und sie ein ganz anderer Main-Character ist. Aber Gallywix sollte halt sowieso. Das Einzige, was ich dagegen sehe, oder was für mich dagegen spricht, ist, sie wollen Bobby Kotick loswerden. Vielleicht bringen sie es so oder können sie es so bringen, auch Kotick war nur eine Marionette der Aktionäre. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Aber sie wollen ihn loswerden. Und das sagt mir, dass dieses Cinematic
die Aktionäre sind nicht Schreckenslords.
Ja, passt. Nee. Aber das sagt mir halt, dass so, dieses Cinematic auch stimmt. Aus
der Unterwelt, die irgendwie finstere Pläne verfolgen.
Ja, vielleicht weiß auch Xala tatsächlich, dass es ein Schreckenslord ist und genau deswegen geht sie mit ihm oder nimmt es mit ihm ein.
Ja, also wir wissen, die Schreckenslords haben eine Affinität zur Leere. Es wurde nie hundertprozentig erklärt, warum, obwohl wir die ganze Lore zu den Shanks-Lore in Shadowlands gehabt haben, wurde dieser Aspekt der Lore bei ihnen sehr groß ausgelassen. Also es gibt halt nur das Buch, wo alle kosmischen Mächte erwähnt werden, wo es irgendwie heißt, dass sie sich da wohlgefühlt haben, bei den alten Göttern so viel lügen konnten, wie sie wollen, und die alten Götter dachten sich, geil, noch mehr Wahrheiten.
Ja,
und übrigens, das war's halt.
Das könnte man, so könnte man halt sehr geil in Denathrios reinbringen, weil Denathrios vielleicht wirklich mit Xalatas zusammenarbeitet, ne? Was weiß ich. Übrigens, bevor ich das vergesse, ich hab's nämlich gerade schon einmal vergessen, jetzt kam es mir gerade wieder im Kopf. Wir haben jetzt auch die Bestätigung, Astrale sind Untote, ne? Weil, klar, wir wissen, es sind Seelenreste, aber sie wurden ja nie wirklich als Untote deklariert, oder?
Nee. Aber sie sind auch. Weiß ich nicht, ob ich das
auch gemacht habe. Die feste Aussage, die sind tot in der Kampagne. In der Kampagne wird darüber gesprochen, diese Tod und diese Untoten.
Ja.
Und Geister, wie du schon sagst, das eine, ne? Aber das ist eher so subtil. Aber diese Untoten, also es wird davon gesprochen.
Ich meine, ergibt natürlich voll Sinn.
Ja, natürlich.
Dass das halt einfach Geister sind,
die
halt mit diesen Bandagen in diese Form gezwungen werden.
Aber fand ich halt super cool, dass das so. Ich finde, das sind die Informationen, die wir brauchen, wie auch halt beim Schwarzblut und sowas alles. Das ist so, das ist halt einfach mal ein Fact, der ist cool. Den will ich haben.
Ja.
Aber ich dachte, weiter, Gallivix. Ich wünschte mir, du hast
aber recht. In beiden Fällen gibt es aber für mich Sinn. So. Also du kannst diesen Move bringen, er ist ein Goblin und er ist halt der, keine Ahnung, der am wenigsten ein Gewissen hat und einfach nur Macht will und keine Ahnung. Deswegen hat Xalatas halt einen leichten Zugang zu ihm. Oder du machst diesen Move, er ist ein Schreckenslord und deswegen hat er super viel kosmisches Wissen und die Schreckenslords finden die Lehre sowieso ganz cool und so, und dann funktioniert's auch so. Ich finde, wir können beide Wege gehen.
Auf jeden Fall. Man könnte ganz viel dann von den Goblins erklären, wenn es ein Schreckenslord ist und so, ne? Just saying. Also das ist im Übrigen sehr, sehr, sehr cool. Aber was ich auch ganz interessant finde, dass sie den Stab von ihm noch mal so schön im Cinematic in reingesetzt haben. Mhm. Und der so schön golden ist und nicht rot oder blau oder sowas, sondern wirklich golden ist und sehr viele Ähnlichkeit von der Farbe hat wie die Titankugeln auch.
Mhm. Meinst du, dass sie die Titankugeln vielleicht auch aus Azerit bestehen könnten?
Ja, quasi.
Ja.
Gefüllt zumindest ein bisschen damit oder so. Extrahiert.
Zum Inneren oder so. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Auf jeden Fall. Was ich noch, hast du jetzt mit Gallivix, bevor wir jetzt rübergehen zum.
Ich würde jetzt über dieses Noggenforger, also diese Kajamit-Geschichte reden.
Ich würde gerne vorher noch ein paar Sachen reinstreuen. Ich hatte nämlich auf dem Londoner Event, wo ich war, ein sehr tolles Gespräch. Über Sachen Midnight. Ein jemand, der sehen durfte, konnte, was dort kommt. Also der Belular, den kennst du, den Guten. Und der hat einen Insider. Und er hat mir ein bisschen was darüber erzählt. Kommt jetzt auch, glaube ich, irgendwann nächste oder übernächste Woche macht er ein Video darüber. Und er hat mir was davon erzählt, dass er Kesan gesehen hat. Karesh gesehen hat.
Mhm.
Und Karesh aber als Endgame-Zone kommt, nicht als Hauptzone. Das wollte ich noch kurz reingestreut haben, damit das so im Hinterkopf schwebt und wir schon mal für die nächsten Wochen und Monate. Ich würde sagen, aber es ist ziemlich
Endgame legit. Von Midnight und nicht
Endgame. Ja, genau. Also eine 12.1, 12.2 oder sowas halt, ne?
Oh, dann ist aber noch härter legit. Zu sagen, was Endgame von Boba Finn wird.
Ja, krass, ne? Also, er konnte nicht genau sagen, also das war etwas, dass er konnte es sehen und er konnte sehen, dass es mit Midnight zu tun hat. Deswegen interpretiert er es als Endgame-Zone. Er weiß, es ist eine Endgame-Zone. Es könnte aber auch jetzt die Endgame-Zone sein und einfach nur der Übergang. Aber er interpretiert es so.
Ja.
Aber er sagt, und ich kenne jetzt Belular jetzt schon ein bisschen, ne? Wir haben schon ein paar Takte miteinander geredet und man kennt seine Videos. Ihr solltet sie alle gucken da draußen, weil Belular macht absolut geile Videos. Wenn Belular mir ins Gesicht sagt, unalkoholisiert, weil wir hatten kein Alkohol in London, wenn er mir sagt, er vertraut dieser Quelle. Ich bin der Erste, der sofort sagt, okay, ich auch. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass das da kommt. Ich bin gespannt.
Macht es natürlich noch härter zu sagen, was am Ende von Boba Finn kommt, ne?
Voll. Ja, ich bin übelst gespannt. Er hat auch ein paar andere Sachen gesehen gehabt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil da will ich ihm sein Video und so was alles nicht wegnehmen. Das haben wir halt so ineinander gesprochen, aber darüber hat er gesagt, können wir miteinander reden. Fand ich halt nur sehr, 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 sehr cool, was er da so gesehen hat von Karesh, also die Auffassung. Er vergleicht es halt auch ganz klar mit Scherbenwelt und Argus.
Ich habe noch eine Lösung, die ist mir vor ein paar Wochen eingefallen. Ich will es nur mal reinwerfen, ne? Ja, wir wissen ja, dass Midnight irgendwie in östliche Königreiche spielt. Wahrscheinlich Silber und so. Was ist, wenn der letzte Patch von The War Within in Silbermond spielt? Und Midnight bringt die restlichen östlichen Königreiche an, oder zumindest den Norden davon.
Ich gehe immer mehr davon weg, dass Midnight dort spielt. Ich glaube, dass wirklich nur ein Revamp von Geisterland und Immersangwald auf uns wartet, dass man halt fliegen kann und dass Silbermond halt wieder steht und hast du nicht gesehen. Dass da vielleicht auch ein bisschen was in Zukunft kommen kann oder so. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptquest oder Hauptgebiet wird. Wie wir es ja schon mal hatten, ne, diese Thoradinsbrücke da, ne, bis nach oben. Es wäre praktisch, ich hab's noch mal gemessen. Ich hab mit Benula übrigens auch darüber vor ein paar Wochen drüber geschrieben. Und mit Lace und ein paar anderen. Es wäre faktisch gesehen perfekt. Nichts würde besser passen, als wenn dieses Gebiet komplett genommen wird, weil es genau die gleiche Größe hat wie The War of Sin, genau die gleiche Größe hat wie Dragonflight, wie Nordend. Es würde passen. Aber mein Gefühl sagt mir, da fehlt was. Ich meine, wir wissen ja auch, ich hab's, und ich stehe da immer noch hinter, sie haben an Dalaran-Krater definitiv gearbeitet. Und ich kann mir auch noch vorstellen, dass sie in Midnight irgendwann announcen, so, jetzt habt ihr Horde-Housing, jetzt habt ihr Allianz-Housing, hier zu The War Within oder Ende Midnight kriegt ihr jetzt noch mal ein Faction-neutrales Housing. Ne? Sie haben ja gesagt, sie bringen noch was hinzu, aber sie wollen halt nicht zu viel bringen, was ja auch fein ist. Und einmal Horde, einmal Allianz, einmal neutral mit Kirin Tor, besser könnten sie es nicht machen, finde ich. Das könnte also immer noch das sein. Deswegen, also mich verlässt mein Gefühl volle Kanne, dass wir dorthin gehen. Aber wenn es nicht Karesh ist, ich habe absolut legit keine Antwort, wo wollen wir sonst hin? Außer, dass wirklich die Arati kommen und direkt einen wegballern oder so, ne? Und keine Ahnung, Xalas das eigentlich zu den Arati wollte oder so.
Ich meine, es gibt voll viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten, die mir dann in den Kopf kommen, sind alle sehr radikal. Also das sind dann so Sachen wie, ja, Xalatas lässt das Schwarze Imperium wieder aufstehen.
Ja.
Wie sie es macht, ist jetzt erstmal egal. Zeitreise, Paralleluniversum, bla bla bla. Das ist jetzt.
Ja, oder kann es sein, dass wir alles Detail in der Höhle bleiben? Also wieder. Wobei,
bitte nicht mehr. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich finde das cool. Also ich werde auch, glaube ich, wenn ich so rückblicke, dann noch ein paar Jahre zurückblicke, dann denke ich mir so, oh, cool, dass wir unter der Erde fahren.
Voll, aber es reicht.
Dauerhaft, so. Ja, genau. Das darf man nicht dauerhaft sein.
Also das kann nach der World Source Saga noch mal dick kommen, aber jetzt gerade ist wirklich gut mit Lornhall.
Ja, genau. Ich finde sogar dieses, wenn wir in der Kaya-Küste sind, ich finde das richtig erfrischend, so.
Voll, war wie Urlaub. Also, die man da macht. War wie Urlaub, die Dailies,
ja, auch, dass das so ein Gebiet ist, nicht nur einfach an Oberfläche, sondern auch mit dem Meer. Dass du halt in so die unendliche Weite des Meers so guckst. Das ist einfach nice. Dann so krasser Kontrast. Das ist richtig gut.
Ja, ich bin gespannt. Es kann ja auch immer noch das sein hinter Belleda. Also das Gebiet, ne? Das ist das große Meer. Das ist auch was, wo ich mit ihm drüber, Bellula, gesprochen habe, mit Michael. Er hatte es damals in der Alpha auch gesehen, dass man dort hintergehen konnte. Also, dass da irgendwas hinter war und wir alle nicht wissen. Viele gehen ja davon aus, dass die Rootlands dort sind, ne? Diese Wurzel, wo halt die Harrowniaer kommen. Es kann gut sein, dass das kommt. Ist auch auf jeden Fall possible, dass es da hinter dem Meer kommt und dieses Meer größer ist als eigentlich gedacht. Aber wie gesagt, in Sachen in Bezug auf Midnight, ich habe absolut gerade keine Ahnung und Gedanken, wir war ziemlich. Gerade durch die letzten Informationen, die wir jetzt haben mit Xalatas, mit den Gobbos, mit den Astralen. Aber weißt du,
eigentlich, also ich habe zwar ein bisschen Angst, aber eigentlich ist das gut. So, weil es ist ein bisschen schade, in Anführungsstrichen, dass man dann immer so weiß, was schon kommt. Weißt du, es ist gut, dass ein bisschen Spannung da ist.
Und
dass
wir nicht alles
vorhersagen können.
Das war so geil, als Garrosh gekommen ist. So. Ich glaube, das hat alle richtig gefetzt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das so, bam, Garrosh.
Ja. Du kannst halt, also es ist halt nicht so vorhersehbar gerade. Also für mich sind jetzt die nächsten Schritte auch sehr unklar, muss ich sagen. Ich habe so ein paar Ideen, aber es ist, ich kann jetzt nicht sagen, das ist es, das wird auf jeden Fall passieren. So wie ich gesagt habe, das mit den Goblins, das wird auf jeden Fall kommen. Aber da war ich mir relativ sicher. Aber wie das jetzt mit den Astralen kommt und passiert, da bin ich mir nicht so sicher. Ich sehe da so viele Möglichkeiten, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt demnächst nach Karesh. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Telongos Rift. Wir werden jetzt auf jeden Fall in Beledar reingehen. I don't know. Alles möglich, aber ich bin mir nicht sicher.
Also wie gesagt, ich glaube, dass die Astralen kommen, ist safer als safe. Also noch safer geht's gar nicht mehr. Das ist der letzte Raid. Wir wissen es eh schon lang, aber das ist, glaube ich, jetzt so richtig, richtig klar. Wie? Boah. Keine Ahnung. Kriegt Xalatas einen Rückschlag oder kriegt... Das ist für mich immer noch die allergrößte Frage in The War Within. Kriegt Xalatas den Rückschlag? Ich werte immer noch den Kampf an Merel da, im Priorat, werte ich immer noch nicht als richtige Niederlage ein. Werte ich nicht. Wir wissen mittlerweile, okay, das war vielleicht doch nicht ihr Plan gewesen, also es ist jetzt nicht ihr Plan gewesen, dass das kaputt geht und dadurch Katka freikommt oder so. Das können wir jetzt so, glaube ich, ausschließen langsam, weil sie durch Gallivix das reparieren lässt. Aber das war eher so ein Mini-Rückschlag, so interessiert nicht weiter.
Hat Zeit gekostet.
Genau. Aber was ist jetzt am Ende von The War Within? Kriegen wir die Klatsche? Oder kriegt Xalatas eine Klatsche? Sind wir at this moment an dem Punkt, dass Xalatas eine richtige Klatsche bekommen kann? Ich sage nein, auf gar keinen Fall.
Oder wenn sie eine bekommt, dann wir auch. So.
Verstehst du? Double KO, ja.
Genau. Sie macht irgendwas mega krasses, keine Ahnung, reißt irgendwie, keine Ahnung, zerstört Dornogeil und weiß ich nicht was. Und Beledar kracht runter und explodiert, aber dabei wird sie irgendwie auch verwundet oder sowas. Das sehe ich so. Aber dass sie alleine als Verlierer aus der Sache rausgehen würde, das fände ich seltsam, weil sie nicht so geschrieben ist. Also ich denke mir bei ihr, okay, sie ist, also das ist ihre Schwäche, wenn man so will, sie ist halt sehr von sich überzeugt, typische Bösewicht-Ding, aber das unterscheidet sie halt von dem Kerkermeister, das unterscheidet sie von Sargeras, das unterscheidet sie von all diesen anderen bösen Typen. Die rafft, dass wir wichtig sind, die rafft, dass wir stark sind und dass wir Götter töten können und keine Ahnung was. Und die hat uns auf dem Zettel so. Und dass dann eine Gruppe von 20 Helden ihr auf die Mütze hauen und dadurch ihren Plan verhalten, das passt nicht zu ihrem Charakter, so ist sie nicht geschrieben.
Ich glaube auch immer noch, weil ich gerade gelesen habe, dass wir gerade keinen richtigen Endboss haben, ähnlich wie in Mist of Pandaria. Wir haben halt die Parallelen zu Mist of Pandaria in The War Within sind absolut insane, ne? Neues Volk, Insel, das alles reinkommt, neutrale Volk, bla bla bla. Das ist einfach 1:1 das Gleiche. Deswegen sage ich auch, Karesh kommt in Midnight, weil Draenor. Ich glaube, also entweder ist es die Nexus-Königin muss oder dieser vorletzte Boss im Palast.
Crazy. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt wo wir wissen, dass die Astralen, oder zumindest ein Teil der Astralen, Xalatas dient, ist doch klar, dass sie die Nexus-Königin ist?
Nee?
Also aber wenn nicht, dann zumindest so, dass die Nexus-Königin Xalatas Marionette ist.
Marionette?
So wie der Maschinensprecher oder so.
Wie der Maschinensprecher, wie die Palast Nerubar, die Tante, die Tochter da. Ne, genau, sowas kann sein. Oder Verbündete, Partnerin. Kann auch ein lesbisches Pärchen sein, was weiß ich was. Also da ist ja alles möglich. Ja, why not? Also im Ernst, momentan, why not? Also kann wirklich sein, würde auch passen, ist ja in Ordnung. Aber ich denke, da ist noch eine Königin und die ist entweder Gegner oder Raumgänger. Also wir kriegen, der Raumgänger offenbart sich eventuell, ja, und wir müssen ihn weghauen. Wir wissen zwar eigentlich so, ja, eigentlich wollen wir es gar nicht, also wir Spieler vor dem Bildschirm wissen, wir dürfen den nicht weghauen, aber in-game müssen wir ihn weghauen. So ein Shit, weißt du? Oder vielleicht verliert er die Kontrolle, wird übernommen, dies, das, und wir müssen den dann weghauen, den Raumgänger. Und wenn wir den dann weghauen, offenbart der ganz zum Schluss, kriegt noch mal seine Sinne und öffnet uns ein Portal nach Karesh, um ihr hinterher zu jagen. Oder keine Ahnung. Oder weil wir da die Antworten finden. Um sie zu besiegen, wer sie eigentlich ist und so weiter und so fort. Deswegen, genau, weil ich gerade auch gesagt habe, weil das im Chat steht, das war kein Zufall, dass wir Mist of Pandaria Remix bekommen haben. Es war absolut kein Zufall. Weil generell die Sache mit Yashara, den Bäumen dort vor Ort, die ganze Lore dort vor Ort mit der Lehre, die dort ist das, was Chris Metzen damals bringen wollte, aber dann aufgehört hat als Narrative Lead und Afrisabi übernommen hat. Chris Metzen macht mit The War Within da weiter, wo er mit Mist of Pandaria aufgehört hat.
Ja, denke ich auch. Also vielleicht hat er auch, mit Sicherheit Chris Metzen auch Gedanken zu den Shadowlands und so weiter gehabt, aber ich denke nicht, dass das seine Gedanken waren, die jetzt umgesetzt worden sind.
Nee.
Finden sich ein paar Elemente wieder, ja. Mit Sicherheit sogar, weil es gar nicht anders geht, aber das ist trotzdem nicht sein Baby gewesen, das kann man glaube ich schon
so sehen. Wenn wir mal über Steve Denusa reden. Der ist jetzt bei Riot und Lead Narrative vom Riot MMO.
Ja. Also, dass der.
Wie die Hälfte von Blizzard, die jetzt in den letzten paar Monaten gegangen sind, die sind ja alle bei Riot. Na, also, Riot hat ja auch rund 120 Leute aufgekauft von Blizzard. Ja. Ziemlich viele Devs haben die da weggekauft, tatsächlich.
Ja. Aber dass Steve Denusa wieder einen guten Job finden wird, da war ich mir ehrlich gesagt relativ sicher.
Ja, natürlich, dann hat er ja einen Bombenjob gemacht. Er hat ja an sich einen Bombenjob gemacht, unter den Umständen.
Ja. Ich sag mal so, als WoW-Lead-Dev, egal wer du da bist, muss. aber in der Wahrheit, also er hat schon den Lead gehabt über die Geschichte und die Lore.
Ja, aber der hatte nie halt den Titel und das ist halt das Traurige, ne? Er hatte nie den Titel von Afrisabi oder Chris Metzen.
Ja, aber was ich sagen wollte, als Lead-Dev bei Blizzard oder beziehungsweise bei WoW insbesondere, musst du halt viel aushalten.
Ja.
Yenasi Kostas hat auch jahrelang, gerade ist wieder ein bisschen besser, ich glaube, das hat auch mal ein Interview vor einem Jahr etwa gesagt, gerade ist wieder ein bisschen besser, aber es gab auch Phasen, da kriegen die nur auf den Deckel die ganze Zeit. So.
Habe ich mit ihm literally in London drüber gesprochen, tatsächlich. Habe ihn gefragt, ne? Weil er sein Bart, ich habe ihn auf sein Bart angesprochen, weil er einfach, ich sage, du siehst einfach viel fresher, viel cooler und du kommst in Interviews jetzt auch viel cooler rüber. Und dann sagt er, ja, es macht momentan richtig Spaß, weil eine Aufbruchsstimmung da ist, die schon lange nicht mehr so da war. Das hat er halt gesagt und das merkt man halt einfach voll an in der Art und Weise, wie sie sprechen, seit Ende Shadowlands. Es ist wirklich eine sehr, sehr erfrischende Sache für World of Warcraft, finde ich.
Ja, also gerade das letzte Jahr Shadowlands, da hat man, fand ich Yenasi Kostas so richtig angemerkt bei jedem Interview und so. Der hat gerade gar keinen Bock, der will einfach nur wieder nach Hause und ich kann es voll nachvollziehen.
Ist so. Weil halt auch jedes Mal die gleiche dämliche Kacke gefragt wurde und immer wie, ich verstehe ihn auch voll und ganz und dass er jetzt so anders reden kann wieder, verstehe ich auch. Weil es da gerade auch im Chat steht, wenn wir doch die ganzen Parallelen haben, ich würde mal jetzt gerne deine Meinung dazu wissen. Wir haben die ganzen Parallelen zu Mist of Pandaria, wirklich, das sind ja etliche, das sind ja hunderte Parallelen gerade, by the way. Dann könnte es ja auch wirklich sein, dass das alte Blut dort vielleicht wirklich das Blut von Yashara oder Enzov oder sonst wem ist. Und dann könnte man ja eventuell davon ausgehen, dass dieses Blut einen von uns übermannt und denjenigen dann zum Endboss macht. Wer könnte das sein? Anduin oder sowas? Schwierig, nee.
Das Witzige ist, die Skaden waren ja genau dieser Ansatz. Der Ansatz, dass der oberste Sprecher die Irdenen dazu bringt, das Schwarzblut zu konsumieren und dann werden die ja diese leeren Irdenen.
Genau.
Die Skaden. Das ist ja veraltet worden, weil sich
die Maschine halt
aufgeopfert hat.
Genau.
Und durch Azoths Hilfe wahrscheinlich. Ich glaube, so soll man das verstehen, wurde das halt aufgehalten und jetzt ist die Frage, okay, welcher Charakter sonst? Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil der einzige Charakter, der in Frage käme, da wirst du jetzt direkt Nein sagen, ist Khadgar. Weil der einzige Typ ist, der viel mit diesem Zeug in Verbindung gekommen ist bisher.
Ist er? Er war mit dem dunklen Herz, aber nicht mit dem Blut.
Ja, aber das dunkle Herz absorbiert die ganze Zeit das Blut, oder?
Ja.
Da hat man das nicht so zu verstehen. Das ist doch das, was passiert, wenn wir auf dem Priorat sind. Auch wenn da die 6 kosmischen Mächte angedeutet werden, da heißt es ja, das Schwarzblut ist überall, bevor wir da hingehen. Und dann strömt das ja zu auf Xalatas mit ihrem dunklen Herz.
Könnte es Ferien sein? Was sagst du dazu?
Glaube ich nicht.
Dass sie dann dadurch, weil die sich auf... Also nicht absichtlich. Nicht absichtlich. Kann ja auch sein, dass sie Kampf will sich aufopfern, fällt in das Blut und wird dann komplett übermannt. Kämpft so vielleicht. Vielleicht haben wir so eine Bosskampfphase. Ja. Erste Phase, sie kämpft noch dagegen an. Zwischendurch kommt was Gutes raus, dann müssen wir sie heilen. Ja, dann kommt Böse, kämpfen und dann wird sie ganz übermannt. Garrosh hat ja auch geile Phasen.
Ja, aber weißt du, was fehlt? Also narrativ fehlt hier eine Logik, weil Garrosh ist ja so gewesen. Garrosh ist im Zuge dieses Krieges, der da war in Mists of Pandaria, ist der ja immer radikaler geworden und immer extremer.
Ich würde sogar behaupten, viel früher hat das angefangen. Wrath of the Lich
King. Ja, natürlich hat das früher angefangen, aber während Mists of Pandaria hat er dann angefangen mit diesen Gesetzen mit von wegen nur echte Horde, also wie Orks darf in Orgrimmar sein. Oh, es sei denn, die arbeiten für uns, ansonsten werden die verbannt.
Vielleicht kommt das jetzt in den nächsten Patches, dass dann Ferien so anfängt, oh, okay, ihr müsst jetzt auch abhauen hier. Es sollen hier nur heilige Feuer und sowas, aber das passt auch nicht. Also ja, egal wie ich es mir gerade auch versuche, im Kopf zu zelebrieren, es passt mit Ferien.
Und das wurde ja so erklärt, dass das Schar von ihm immer mehr Besitz ergriffen hat. Ja. Das Schar des Stolzes vor allem, aber auch der Schar des Zorns und so.
Ich habe hier dann eine Person.
Wurde er halt mehr und mehr übermannt, bis er dann tatsächlich auch das Herz von Yasharash konsumiert.
Ich habe eine, die halt eigentlich literally es sein müsste. Sofort. Wo ich aber auch sofort sage, es passt nicht. Aber irgendwie schon. Aleria.
Ja. Also du hast 100% recht. Boah, keine Ahnung. Ich komme mittlerweile durcheinander mit den ganzen Patches. Also, als nur das Hauptspiel da war, 11-0, da wäre ich auch noch gewesen, so, maybe, kann sein, vielleicht. So am Ende wirkt schon so, als wenn nicht. Aber als sie damit Aleria weitergemacht haben und sie halt sich gefestigt hat und mit Thorarion sich ausgesprochen hat und so, da hatte ich jetzt den Eindruck, okay, nee, Aleria ist stabil.
Ja, schon komisch gewesen, ne? Aber dann war jetzt auch wieder diese Patches danach. War dann schon wieder ein bisschen komischer, weil jetzt Tyrallion wieder einfach gar nichts so vorhanden ist. Aber vielleicht genau dessen, weil sie sich gefestigt haben und sie sich denken, okay, wir müssen jetzt Tyrallion nicht immer wieder bringen und diesen Zwist halt immer wieder
Es gab halt diesen einen Dialog von ihr. Und da sagt sie irgendwie sowas sinngemäß wie, egal was ist, am Ende des Tages komme ich wieder zu dir.
Ja, genau. Oh. Also das sind so ganz viele Sachen. Wobei wir auch ganz klar sagen müssen, es muss ja nicht wie Garrosh enden, ne? Garrosh ist ja auch da nicht tot gewesen, sondern ist ja ein paar Sachen. Aleria kann dann ja danach auch gereinigt werden wie eine Sylvanas oder so. Aber überleg mal, eine Aleria, also es könnte sein, dass ja Aleria das sein könnte, um sie für etwas zu benutzen, um eine Sylvanas besser dastehen zu lassen. Verstehst du, was ich meine? Dass man Aleria jetzt so böse wird und, ne?
Ja.
Und dass dann Verisa beiden Schwestern vergeben muss oder so ein Shit. So, und dann ist das mit Sylvanas vielleicht nicht mehr ganz so schlimm.
Also was ich mir halt vorstellen kann, ist sowas, dass Zalatas halt Aleria was machen lässt. Und also, dass Xalatas halt Aleria so lange provoziert, bis Aleria irgendwas macht, was sie hinterher bereut. Sowas sehe ich. Aber nicht, dass sie wirklich die Seiten wechselt. Das glaube ich nicht.
Ja, eher übermannt als Seiten wechseln, ja. Ja, es ist ultra, ultra schwierig. Vielleicht, dass sie Schatten Aleria rauskommt und hinterher erfahren war, das war halt nur der dunkle Naru, den sie absorbiert hat oder sowas. Sowas in den, dass es sie es nicht selbst war. Ja. Ne?
Genau,
dass wir dann auch also in der dritten Phase Ahnung. Kommt dann der Naru raus.
Xalatas foltert Arator, also den Sohn von Aleria oder so. Und Aleria tickt komplett aus und explodiert in so einer leeren Explosion und reißt irgendwie Verbündete mit oder sowas.
Ja, sowas fühle ich, sowas sehe ich. Aber ansonsten sehe ich momentan keinen Charakter ähnlich wie Garrosh, wo wir jetzt sagen könnten, der passt. Genau so. Anduin auf gar keinen Fall, der ist mit dem Kerkermeister gestraft genug gewesen. Aber gut, man könnte dann halt Licht, Leere, dann hat man halt alles in ihm drin irgendwann mal. Also der könnte dann wirklich der Super Saiyajin werden, der alle Elemente in sich hat. Also wenn sie das bringen wollen, dann Anduin auf jeden Fall. Aber sehe ich nicht. Nicht jetzt schon wieder. Nein.
Also tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir diesen leeren Überläufer in unserer Mitte haben. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, das auch eher Raumgänger oder
Der Raumgänger könnte sein, ja, richtig, aber ne? Aber der Raumgänger könnte es halt wirklich sein.
Ein Horden-Dude darf man halt nicht nochmal opfern, bin ich ehrlich. Du kannst nicht nochmal irgendeinen Horden-Dude nehmen, Thrall oder so.
Ist ja auch keiner mehr über.
Ja, das ist das Nächste. Na, aber kannst du halt einfach nicht mehr bringen, wirklich. Also das ist
jetzt vorbei. Also WK, Talanchi und so ergeben alle einfach gar keinen Sinn. Also,
ja, ist halt so. Das stimmt. Geslo, nein, das passt nicht. Nee, Renzig, alles zu low, viel zu low, die Charakter. Das ist halt, als Endboss kannst du halt nicht bringen.
Ja.
Nee, ich sehe da gerade gar nicht. Der Sohn von Moira, boah, nee, auch nicht. Der ist viel zu jungfräulich, möchte ich jetzt irgendwie schon fast behaupten.
Aber Dagran könnte auch einen Fehler machen aus jugendlichen Leichtsinn oder
er ist ja, aber er wird nicht selber der, den wir weghauen müssen.
Genau, das geht nicht. Nee.
Auf keinen Fall.
Ja. Aber
ja, ja, Archedas oder sowas. Aber der hätte auch jetzt schon da sein müssen. Wobei, guck mal,
ja.
Wann war Garrosh in Mists of Pandaria da? Der kam das erste Mal, als die Landung unten im Süden in der Khazarang-Wildnis gemacht wurde, oder? Das war das erste Mal, als Mists of Pandaria Garrosh kam, oder?
Ja, kommt mehrmals vor.
Ja, aber das erste Mal war Khazarang-Wildnis. Das war Mitte des Erweiterung ungefähr.
Ja, als Hordenperspektive schickt er dich generell erstmal los.
Ja, okay.
Du bist ja in der Orgrimmar-Basis da und dann sagt er ja hier, erober mal die Länder und sowas alles.
Mhm.
Und dann wirst du ja mit denen losgeschickt.
Genau, aber dann in der Erweiterung hast du ziemlich lange nichts von ihm. Kriegst mal eine Nachricht mit und so ein Shit. Aber erste Mal, dass er richtig kommt, ist die Landungsbrücke in der Khazarang-Wildnis und dann hast du die ganze Zeit nichts mehr von ihm. Bis er dann im letzten Patch gekommen ist. Das heißt,
holt sich halt die Donnerglocke noch zwischendurch oder will oder so.
Genau. Es heißt, es muss gar nicht mal so krass jetzt auch bei uns jemand sein, den wir jetzt so viel miteinander questen. Es könnte wirklich ein Turalyon sein, weil der auch einmal jetzt kurz mit rübergekommen ist. Er wurde da stehen gelassen. Der wurde da stehen gelassen. Pass mal auf, doch, pass mal auf. Der wurde da stehen gelassen von Aleria. Mit Aleria passiert irgendwas und er hat das Schwarzblut in sich oder so.
Ja, aber er gibt keinen Sinn, finde ich. Also, der müsste irgendwas machen. Also, sonst ist das halt so, dann kann es halt jeder sein.
Ja, das stimmt schon, ja. Wir wollten noch rübergehen zum Noggenfogger. Merin.
Ja, genau. Und im Wesentlichen wegen seiner Erkenntnis. Also, er ist krasser Alchemist, deswegen ist es in Ordnung, dass er das herausfindet. Und zwar geht es um die Stabilisierung des Schwarzbluts. Und das stellt er fest, geht mit dem Kajamit. Und ich lese mal vor, zweite Hälfte von Loggenfoggers Tagebuch. Ich habe Kaja-Cola auf den Schwarzblut verschüttet und ist etwas passiert. Es war nichts. Und mit nichts meine ich, dass das Schwarzblut stabilisiert wurde. Es war perfekt. Ich brauche deutlich mehr Kajamit. Das wird Gallifix nicht gefallen, aber es muss funktionieren. Warum kann Kajamit das?
Weil Kajamit Azeridis.
Vermutlich, ja.
Mit einem Zusatz. Ich denke, es ist ein Zusatz mit drinne. Die Frage ist, welcher.
Oder eine Verunreinigung. Also ich würde es als Verunreinigung wahrscheinlich betrachten.
Es ist ja grün.
Ja. Also es gibt mal grün, denkt man natürlich schnell Teufelsmagie, aber es gibt aus meiner Sicht wenig Sinn.
Nee, glaube ich auch nicht.
Es könnte irgendwas mit Naturmagie zu tun haben, weil es diese, boah, wie heißen die? Es gibt diese Ferals oder so ähnlich heißen die. Es gibt diese Waldgeister. Und die haben verschiedene anatomische Ähnlichkeiten mit den Goblins. Und wir wissen, dass die Goblins ja entstanden sind, weil Mimiron an irgendwelchen sterblichen Völkern Experimente vorgenommen hat. Und das ist halt, diese Naturgeister sind ja sowieso schon naturverbunden. Das heißt, das könnten die sein. Ich habe auch gerade vergessen, wie die hießen. Manche Leute glauben auch, dass die Imps von denen abstammen. Also die Hexenmeister, die Wichtel. Weil die sehen auch so ähnlich aus. Dass sie quasi einen gemeinsamen Vorfahren haben, die Wichtel und die Goblins. Und ja. Das wäre dann auch so ein bisschen analog zu der Geschichte mit Nachtelfen und Saartüren.
Ja. Ja. Ja, sehe ich. Ich würde aber auch viel, viel, viel eher sagen, Richtung Saronit gehen. Deswegen grün. Deswegen konnten die sich auch vielleicht damit gegen die Zandala dann damals und so ein bisschen ballern. Oder aber grün Richtung das negative Dings, Firbolgs Dings da. Solche, nicht solche, sondern was haben wir da in den Dracheninseln rechts bei den Viechern? Sich solche, wie nennt sich das?
Rechts.
Verfall, danke.
Du meinst Verfall.
Danke.
Ja, ja, genau, Verfall mit den Gnollen, ja.
Ja, genau, Gnollen, nicht Furbox. Ja, Verfall könnte das meinetwegen auch noch sein.
Hier, Grell heißen die auf Englisch.
Ja,
Spinnigans. Ja, die könnten die Vorfahren der Goblins sein.
Ja. Ja.
Ja. Und da ist Tem die Naturkomponente rein.
Ja, aber ich sehe viel eher Richtung Saronit. Passt ja eventuell, Kesan, da könnte sein, dass das noch in die Zone geht. Kesan war südlich von Nordend. Am südlichen Zipfel könnte es so ungefähr rausgebrochen sein. Das heißt, also es könnte sein, dass dort Saronit war. Aber
ja, Verfall. Könnte auch sein. Es könnte auch so eine Art Saronit, also Schwarzblut von Yogg-Saron dann. Wir wissen ja auch, die Tusker nennen Saronit teilweise Schwarzblut. Von dem Hintergrund ist das ganz interessant. Und dann wäre dann Kalyamit sowas wie Azerit mit Saronit.
Ja, wo die zwei Adern aufeinander getroffen sind quasi.
Genau. Und dann, dann ist der stabilisierende Faktor im Kalyamit nicht das Azerit, sondern das Saronit. Weil Saronit ist ja stabil. Wir wissen ja, dass Saronit zu Stein erstarrt. Ja.
Das sehe ich so. Könnte sein, ja, dass es das ist. Macht Sinn. Würde wieder Yogg-Saron ein bisschen reinholen. Ich glaube auch, der Verfall könnte davon kommen. Also so oder so. Der Verfall kann da auch so oder so mit zu tun haben. Also so ist es nicht.
Ich meine, es könnte auch noch Azerit sein, einfach. Dann wäre das halt.
Wir haben Saronit in Ashkahed, ne? Weißt du das? Ein Buch. Es ist irgendein Item, ich glaube für Bergbau oder so ist das. Oder irgendwas. Es gibt ein Item in Ashkahed mit Saronit, was eine ganz klare Dingsbums Saronit lehren oder Saronit wissen oder sowas.
Okay.
Es ist auf jeden Fall irgendwas in Ashkahed mit Saronit. Safe. Ganz, ganz, ganz safe. Ist irgendein Buch, irgendein Item. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall in Ashkahed etwas, was mit Saronit zu tun hat. 1000%ig.
Ja, glaube ich auch, weil die haben ja durchaus auch Kontakt zu den
Smiting after Saronit. Das ist das zum Lernen. Warte, ich hab's jetzt gleich auf Deutsch. Das ist das für die Schmiedekunstpunkte, ja? Schmieden nach Saronit. Das kannst du in Ashkahed kaufen für diese Cash, ne? Und das gibt dir diese 10 Schmiedekunstwissen. Und das heißt, Schmieden nach Saronit. Ein kleines, zerlesenes Pamphlet, das nerubischen Schmieden erklärt, wie sie mit alltäglichen Materialien als dem Saronit arbeiten, das sie früher verwendeten, könnte für Schmiede nützlich sein. Also eine Saronit-Bindung, dass da was gesagt wird, Saronit, ganz klar, in Ashkahed ist halt schon ziemlich Killer. Also passt schon.
Ja.
Finde ich gut.
Also, nach meiner Vorstellung, also aktuell, ne, wenn du mich jetzt fragst, was ist Schwarzblut, dann sage ich, das Blut von Enzoth. Würde ich mich sogar fast drauf festlegen.
So viel und da so weit unten?
Ja. Gerade da, weil er der Herr der Tiefen ist und weil er es über den Ozean das verteilt hat. Und
das kann
so
halt sehr gut sein.
Ja.
Das
sind alles wirklich Sachen, die mit dem Ozean verbunden sind. Und ja, deswegen sage ich Enzoth. Und er ist halt der aktuelle Bezug und so. Und dann, wir haben auch die Bezüge in den Cinematics zu Ansorf. Dann hatten wir dieses Fresko oder wie der heißt, oder dieses Wandgemälde von dem Tintenfisch, ja, alten Gott. Und das, der sieht nicht eins zu eins aus wie Ansorf, ja, aber dann ist das halt so künstlerische Freiheit, dann ja, dargestellt. Freilich. Ne? Ist halt Kunst, Kunst muss halt nicht immer eins zu eins sein. Ja. So wie der Sireneninsel ja auch in drei verschiedenen Varianten dargestellt wird.
Ja, genau. Nee, aber auch Sireneninsel hast ja auch deine Dingsbums da zu Ansorf und so. Ja, es passt. Könnten wir Ansorf als Endboss von The War Within bekommen? Boah, nochmal wie in BFA wäre halt scheiße, ne?
Das wäre dann halt wie in BFA. Plötzlich da, schnell weg. Glaube ich nicht.
Naja, plötzlich da nicht. Also in BFA hatten wir wirklich vorher ja gar keine Sachen außer in Uldum, aber das war ein anderer Gott. Wenn wir jetzt das mit der Sireneninsel, mit Ashkahed, wenn das alles aufgeschlüsselt werden würde. Stell mal vor, guck mal. In 11.1.5.
Wir haben doch Unat und so in BFA gehabt.
Ja, bist du, der ist für sich stehen. Der war nicht auf. Ja, doch, der war auf Ensof. Ja, doch.
Doch, doch,
ja,
doch. Der hat sich doch mit Ensof unterhalten, klar, da in dem Bossraum.
Ja, schon gut. Also, gehen wir trotzdem jetzt mal davon aus. Gut, gehen wir jetzt mal davon aus. In den Visions wird jetzt erklärt. Ich meine, wir sind bei ein Drittel vorbei. Wir haben noch zwei Drittel. Der kann noch gut gebracht werden. In den Visions wird gezeigt, wie früher es da unten aussah und dass das die Welt von Ensof war. Dann ist das schon okay. Oder?
Ja. Ja, okay, wir können halt so eine, nicht direkt gegen Ansorf kämpfen, sondern sowas wie, wir kämpfen gegen eine Vision von ihm oder so.
Ich meine, imagine, I mean, wir kriegen halt einfach auch genau wie in BFA jetzt die Visions. Also,
ah,
ist schon halt irgendwie ein bisschen.
Das könnte natürlich auch noch der Endboss werden. Wir kämpfen gegen Aleria, aber es ist nicht unsere Aleria, sondern es ist Ansorfs Vision von Aleria oder so ein Kram, ne?
Boah, nochmal Vision? Nochmal so Vision?
Aber wir hatten, ja, wir hatten Vision, aber bisher nur als Solo-Feature. Dann wäre es halt ein Raid-Feature. Nee, ich meine, obwohl Nialotha
die Vision, war das auch ein Prinzip, genau, ne? Ne, die Vision von Ensof war ja Nialotha. Also, weiß ich nicht. Wenn, sollte man den vielleicht jetzt wirklich dort unten grapschen? Guck mal, es gibt ja einen Grund, warum sie ihn nicht in Nasjata gebracht haben. Er ist dahinter, er liegt dahinter. Er ist ja immer noch dort im Spiel. Aber er wurde nicht reingebracht. Warum? Haben die sich da umentschieden und haben gesagt, na, den bringen wir so nicht als Körper? Ist der vielleicht da unten? Wir wissen, er ist an der Sireneninsel hochgekommen. Also, ja klar, das mit dem Fisch, Heilsturz sowieso, das sind seine Viecher, der Oktopus, der oben um Bälle da herumschwebt. Also eigentlich, dass das Blut.
Also für mich ist es 50-50. Für mich ist es entweder, wir haben ihn tatsächlich in Nialotha besiegt. Und alles, was sie jetzt von ihm bekommen, sind halt so Überreste. Also er ist zwar tot, aber ja, er ist halt so oben.
Was ist, wenn er die ganze gewesen. Zeit, guck mal, der war die ganze Zeit tot, die ganze Zeit. Deswegen hat er sich in seine Vision geflüchtet, deswegen so, ne? Also deswegen konnte man ihn nie so haptisch ja irgendwie was rankommen. Und Xanatas hat vielleicht wirklich, oder belebt ihn jetzt halt wieder. Aber vielleicht nicht so richtig, sondern nur dieses zuckende Etwas, was da im Palast auch war. Vielleicht so ein paar Teile, wie er früher mal aussah, wie eben dann diesem Wandgemälde. Und wir bekämpfen einfach nur das.
Ja, so weil eine
Monstrosität. Deswegen ist er der Schwächste, quasi. Genau, deswegen ist er der Schwächste von allen. Weil er war nur so ein Mini. Nur in seinen Visionen war er riesig. Mit seinem ganzen Ränkespielen war er enorm, war er krass, weil er einfach unglaublich die Leute verändern konnte und hast du nicht gesehen. Aber seine wirkliche Form ist gar nicht so huge, ist gar nicht so big, ist nichts so krasses.
Was ich an der Idee geil finde, sind die Astralen.
Ja, die müssen wir irgendwie damit reinbringen.
Ja, genau, und ich finde, wir könnten die da reinbringen, weil die Astralen, die sich mit Xalatas und der Lehre einlassen, die könnten das Interesse haben, dass die wieder einen Körper wollen.
Jo.
Und dass die Lehre ihnen das verspricht.
Haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass wenn das vielleicht funktioniert, dass die astralen Körper bekommen von entweder wir sind die Wirte, kann natürlich sein, oder Ja, gibt's viele Möglichkeiten, wie die Körper kriegen kann. Und Enzoff braucht halt seine volle Macht, um das zu.
Ich meine, lore-technisch sind die alten Götter diejenigen, die uns zu Fleisch werden ließen und sowas alles. Also, vielleicht ist das der Schlüssel. Die Astralen denken sich, okay, wir müssen uns mit der Leere einlassen, wenn wir wieder Körper haben wollen.
Mhm.
Die bauen sich vielleicht erstmal Schienenkörper, gehen da rein und dann
guck mal,
gibt's Fokus und dann sind sie Fleisch.
Jetzt hau ich dir noch sowas richtig Krasses um die Ohren. Wir wollen Enzoff besiegen, schaffen es nicht. Die Astralen retten ihn nach Karesh. Midnight, bam.
Mhm. Ja.
In physischer Form. Und er wird dann wirklich der erste Boss in Midnight nochmal oder keine Ahnung. Muss er da nicht unbedingt als Boss enden, kann man ja ganz vieles damit machen. Von mir aus Dementius frisst ihn auf dann, weil er sagt, ey Bruder, du bist ein guter Snack, dich nehmen wir jetzt mal. Ne? Also kannst ja viel bringen. Aber das wäre geil. So hast du die Astralen drin.
Ja, hey, die du kannst. Helfen. Ja. Ist ja auch so witzig, wenn Xalatas auf einmal ihren Dolch wieder zückt und sagt, dieser Dolch hat mir schon immer gute Dienste erwiesen. Dann kommt der Enzoff irgendwie raus. Das
ja, genau. Sie verbindet dann. Also, du siehst dann dieses Schwarzblut, was dann überall zusammenkommt. Du siehst das dunkle Medaillon-Shit da. Du siehst den Dolch. Und dann wird erst so diese Kreatur wiederbelebt. Und dann nimmt die den Dolch, packt den da rein und Enzoff erwacht so. Ich sehe das. Es wird geil. Aber bei diesem Szenario, was ich geil finde, was ich auch auf jeden Fall mir vorstellen kann, glaubst du, wir könnten dabei erfahren, wer der Raumgänger tatsächlich ist? Oder ist das eher sowas, was dann in Midnight noch aufgeklärt wird?
Ja. Ich glaube, der Raumgänger wird revealed, wenn wir auf Karesh sind. Was der ist, was er vorhat, welche Verbindung er zu Xalatas hat. Ob er jetzt... Er kann ja beides sein. Er kann ihr bester Komplize sein oder ihr Antagonist. Hm. Ich glaube, mittlerweile eher Antagonist. Aber er kann auch immer noch kann auch Komplizen sein. I don't know.
That's true.
Aber ich glaube, das wird erst in Karesh sein. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt noch was hören bis dahin von ihm. Also, wenn wir es mit den Astralen zu tun haben, erwarte ich es irgendwie. Aber.
Weißt du, was auch noch ganz, ganz interessant ist? Uns fehlen noch ein paar Cinematics. Von den großen, von den Big Cinematics. Zum Beispiel das mit Ferien, ne? Wo Ferien sich ja so fertig macht, den Schild anschnallt und Gas gibt. Das ist ja tatsächlich noch nicht im Richtigen gekommen. Das könnte ja immer noch die letzte Mobilisierung sein. Dagegen. Ich finde es ja auch höchst interessant, dass Aleria sagt, ey, wir brauchen unsere gesamte Armee, um dagegen vorzugehen. Bei Loren halt. Gallivix, der braucht keine Armee für, das wissen wir alle. Das heißt, es steht im Raum immer noch so eine riesen Mobilmachung, finde ich. Mhm. Die steht noch irgendwie im Raum, diese Mobilmachung. Ja. Das könnte die Mobilmachung sein gegen Enzoff und dann halt reingehen Richtung, Karesh.
Ja. Ich meine, es könnte auch so eine Invasion der Astralen sein. Das ist halt die Frage. Aber das wäre, ich glaube, ich weiß halt nicht, auf der einen Seite sind die ziemlich cool und beliebt, aber ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass das so wird das jetzt Midnight irgendwie so, dass die kommen irgendwie jetzt mit Raumschiffen und machen so eine außerirdische Invasion. Weiß ich nicht. Kann ich mir auch nicht so richtig, ich weiß nicht so richtig mit denen wohin. Das ist sehr, sehr schwierig immer. Ich finde die voll cool. Ich glaube, jeder findet die irgendwie cool. Mhm. Aber die haben auch viele Probleme, weil sie ja keine Gesichter haben. Das ist auch so das Problem. Nennen wir mal einen Astralen außer den Raumgänger, ja. Merkst du selbst.
Ja. Nein. Ich kenne noch den Nexus-Prinzen in Nethersturm. Oben da, der Dude, der war cool. Ja, deswegen ist dann mehr Lehre reinbringen mit zusammen mit Enzoff. Und Enzoff bringt dann halt auch noch seine ganzen anderen Dudes mit, also die Armee quasi von damals. Die vielleicht teilweise, also vielleicht treffen wir den Fisch wieder, der uns dann vielleicht so eine Chance gewährt oder so.
Ja.
Ne, der so sagt, okay.
Der Fisch wäre ganz cool.
Ihr habt mir jetzt geholfen.
Man könnte sogar die Kobis irgendwie reinbringen, dass die auch irgendwie einen Boss haben oder so, oder eine kleine Fraktion sind.
Ja.
Ja, das ist sogar Verbündete. So, weil die haben sich ja irgendwie davon gelöst, das sagt der Fisch ja auch. Und dann in dem Fall sind die vielleicht mal weniger aggressiv, weil sie halt nicht gegen die Arati wie kämpfen müssen, sondern wir treffen auf die und dann kann man sich vielleicht mal kurz unterhalten.
Ja.
Wäre schon ganz witzig.
Ja, wäre cool. Die Frage ist, wo findet das Ganze statt?
Ja.
Noch eine andere Zone da unten? Oh, bitte nicht. Also nach Lornhall, wie gesagt, Lornhall macht das sehr gut mit der Höhle. Besser. Also es ist das beste Gebiet im Untergrund bisher, was wir haben, finde ich. Zusammen mit Heilsturz, was es nicht so, wo die Klaustrophobie einfach nicht reinkickt. Aber jetzt ist gut. Es ist jetzt gut.
Ich mag ja die schallenden Tiefen irgendwie voll gern. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der die so mag. Aber
ich finde die geil, die Musik da ist mit. Die ist so, boah, die ist so richtig gut. Aber
weil die Kobolde da so präsent sind. Ich mag die Kobolde auch einfach.
Ja, aber du kannst jetzt nicht noch ein Gebiet in den schallenden Tiefen aufmachen und sagen, das ist so. Also ja, im Norden von Heilsturz wäre die Möglichkeit, das große Meer, dass da irgendwo also, dann ein Sof ist. Aber ansonsten...
Lore-technisch gäbe es eigentlich nur eine Möglichkeit, sehe ich, und das sind die Haranir. Dass da irgendwie dieses Wurzelgebiet kommt. Die Frage ist dann so ein bisschen, warum? Vielleicht, weil Orvenia sagt, alles klar, wir müssen irgendwie
vielleicht
was gegen das Schwarzblut machen.
Vielleicht kriegt sie eine Nachricht, eine Vision, dass das Schwarzblut da doch wieder aktiv geworden ist und wir helfen müssen.
Ja, und dass ihre Heimat bedroht oder so.
Ja, genau. Die Astralen vielleicht. Dass die da was sagen im Raid, nach dem Raid oder dort, ne? Oder die Visionen, genau, die Visionen in 1115 zeigen irgendwie sowas und dann muss sie halt dahin.
Oh.
Also wenn man dich jetzt festnageln müsste, ne? Wenn du dich jetzt wirklich festnageln müsstest, jetzt, du musst jetzt fest sagen,
ja.
Wer ist der Endboss von The War Within?
Ein namenloser Astraler. Ich fände es gleichzeitig super traurig, dass ich das sage. Von dem wir noch nie was gehört haben.
Gut, erweitern wir die Frage. Gewinnen oder verlieren wir?
Wir gewinnen gegen die Astralen, aber dabei wird Xalatas irgendwas richtig Schlimmes machen und das führt zu Midnight.
Verlieren wir also das erste Mal, also Gesamt-Add-on technisch gesehen. Wir gehen mit einer Niederlage aus der Erweiterung raus.
Ja. Ich glaube schon.
Ja, glaube ich auch.
So ein bisschen so. Vielleicht nicht das erste Mal, sondern das zweite Mal. Und zwar das Ende von Warlords of Draenor. Weißt du, wo Gul'dan entkommt und dann die
Invasion. Aber es war kein Verlieren.
Ja, aber warte ab. Weil dadurch, dass er entkommen ist, konnte er die Invasion der Legion auslösen. Und dass das quasi jetzt so in dieser Analogie passiert. Xalatas macht irgendwas und dadurch gibt es dann die Invasion der Leere, meinetwegen. Und das ist Midnight.
Ja. Nee, ich denke, wir steuern auf eine richtige Niederlage.
Ich frag mich dann aber immer, was das sein soll. Weißt du, das ist so das Problem. Ich. Keine Ahnung, so. Wenn jetzt zum Beispiel. Die Höhlen da einschütten, schallende Tiefen, Marschgehell, Teilschütz, stürzt alles ein. Das ist doch egal. Also uns kann, also natürlich lore-technisch das ist voll krass und so, aber als Spieler denkt man sich so, ja egal, das Addon ist doch eh vorbei.
Naja, der Punkt ist, guck mal, eigentlich haben sie sowas schon mal versucht und ich fand das ziemlich geil. Ende vom Sanktum der Herrschaft mit Sylvanas. Wir hätten, also, aber nur ein bisschen anders, sag ich mal so. Stell mir vor, es ist die, wir stehen da an der Möglichkeit, weil Sylvanas hätte die Möglichkeit nicht gehabt, weil wir wollten sie ja eh töten. Sondern wir haben am Ende dieses Kampfes die Möglichkeit, Aleria zu retten oder Xanatas von dem abzuhalten, was sie da tut. Wir entscheiden uns natürlich, Aleria zu retten, aber dadurch wird von mir aus halt der Sonnenbrunnen komplett weggeballert, Karesh Rango, was weiß ich, die Invasion der Leere startet oder. Sowas muss es sein. Weil wir uns aktiv dafür entscheiden, das Individuum zu retten, anstatt ans große Ganze zu denken.
Ja. Oder wir teilen uns auf und das ist der Fehler, weil es dann nicht reicht oder so.
Oder so. Und dann gehen wirklich, wie in Marvel Endgame, wirklich Thrall tot. Also so ein paar Leute, so richtig Tyrallion tot, Thrall tot, Moiras Daddy tot. Weißt du, so richtig heftig, einschneidend, übel. Neutrale. Es müssen Neutrale sein, ne? Obwohl Thrall ist jetzt, ja, schwierig, aber Thrall darf sterben im Ernst. Der darf so oder so sterben. Aber ja, das kann ich mir geil vorstellen. Das kann ich mir richtig geil vorstellen.
Also,
oder von mir aus nicht tot, sondern alle in dieser Leere rein.
könnte es sein, dass Xalatas zum Herz von Azoroth vordringt. Das ist richtig.
Ich meine, das ist in einem Cinematic, so, ne?
Ja, und es heißt The War Within. Also lass uns das doch mal wörtlich nehmen.
Ja, glaubst du, dass das Endgame im Azeroth-Kern sein kann? Stellen wir uns mal vor. Also wenn ich mir Azeroths Kern vorstelle, stelle ich mir vor, das, der letzte Kampf mit Kerkermeister im Mausoleum. So könnte es da drin aussehen.
So ungefähr, ne,
wo,
auch, ja,
wo die drei Bosse sind, halt der Schreckenslord, der Dingsbums und der Kerkermeister.
Ja.
Das heißt, so man ungefähr, könnte daraus eine geile Endgame-Zone eigentlich basteln. Astrale kriegt so man eine da
riesige,
auch
rein. So eine riesige Anlage halt. Mhm. Ja, und da sind dann halt irgendwelche Plattformen, auf denen man halt rumlaufen kann, weil die Irdenen mussten das ja bauen, deswegen mussten die da ja auch rumlaufen können.
Mhm. Und irgendwo vor so einer Riesenkonsole, ähnlich wie bei Argus, wo wir gegen Agrama kämpfen, ist dann so eine letzte Plattform und da schwebt dann diese Weltenseele.
Ja.
Mhm. Ja, kann
und
ich
dann diese, an dieser Plattform tritt Xalatas und versucht, Azeroth umzuprogrammieren oder zu befreien oder zu was auch immer. Was immer Xalatas fort, das wissen wir ja nicht. Ja. Und da wird sie einen Erfolg haben. Also wir, vielleicht können wir irgendwas tun, um sie in die Flucht zu schlagen, aber sie hat dann schon Schaden angerichtet.
Aber das ist
das verdunkelt den Himmel. Sie zerstört die Skybox und es ist für immer Nacht und die Leere wird krass und keine Ahnung, sowas.
Ja, finde ich cool, bin ich bei dir, wäre auf jeden Fall geil, aber das ist der Punkt, an Azeroth etwas zu verändern, also da was dran zu schauen, müsste halt direkt den dicksten Backslash überhaupt in Azeroth bringen, weißt du, was ich meine? Das ist halt so, boah, ist halt schon richtig heavy. Ich kann mir vorstellen, sie nimmt die Weltenseele und flieht mit ihr nach Karesh. Sowas zum Beispiel, um dann tatsächlich sie zu sich einzuflößen. Sie
absorbiert die Weltenseele so mit dem dunklen Herz.
Ja. Genau, und geht dann nach Karesh. Und ja, wir haben keine Weltenseele mehr. Überleg mal, wie cool, das wäre, achte mal, das passiert so, wir müssten dann in Midnight auch wirklich nach Karesh. Aber wir haben ja immer diese Side-Story, wie jetzt auch mit den Goblins. Gleichermaßen passiert auf Azeroth richtig beschissene Dinge, weil wir keine Weltenseele mehr haben. Draenor, ne? Wildwuchs und so. Oh, das wäre cool. Das wäre richtig cool.
So unkontrollierte Sachen, wo man merkt, okay, Azeroth hat sich immer so ein bisschen eingemischt.
Die Balance gewahrt zwischen den Mächten. Und jetzt sind die Mächte außer sich. Boah, wäre geil.
Und Naturkatastrophen passieren vielleicht noch häufiger und mehr. So Überschwemmungen und Vulkanismus und so.
Und das
so
ist das, was wir in Last Titan dann fertig machen. Wir holen sie wieder zurück oder lassen sie halt direkt gebären.
Ja. Könnte man auch machen.
Finde ich cool.
Ich meine, ja, also man kann halt, weil der Name Midnight, der könnte halt darauf hindeuten, dass Azeroth halt in Nacht gehüllt
ja,
ist.
Ja, ich weiß,
das,
ja.
Daher kam meine Idee. Aber man kann natürlich das auch so machen, es kann ja trotzdem so sein, aber Azeroth kann auch gestohlen werden, also die Weltenseele.
Ja, kann ja auch sein, dass dadurch, dass die Weltenseele gestohlen wird, wir wissen, wir haben einen Fake-Himmel, dass dieser Fake-Himmel nicht mehr aufrecht gehalten werden kann. Und wir sehen, dass wir schon umgeben sind
von kompletter Leere. Aus.
Ja, wir sind umgeben von kompletter Leere.
Ja.
Weil
die Sonne ist genauso wie Bele da ein Kristall und der leuchtet nur, weil Azeroth sendet.
Ja. Mhm. Voll geil. Könnte man natürlich so machen und sagen, hey, Blizzard kann hier was reinbringen für die Leute, die nicht absolute Dunkelheit durchgehen haben wollen. Man kann irgendwo eine Option anmachen in den Hauptstädten. So, nee, ich möchte lieber den ganz normalen Tagesrhythmus haben. Ich möchte diese Immersion nicht haben. Das kann man ja auf jeden Fall reinbringen, weil ich weiß ganz genau, da werden Leute ankommen und sagen, nee, nur dunkel ist halt scheiße. Aber wäre fresh. Ist
geil, wenn dann wieder die Goblins kommen und dann riesige Scheinwerfer überall aufstellen, damit es hell ist.
Ja. Ja, überall so riesen Masten, Scheinwerfermasten. Ja,
das ist auch in Undermine so geil, die haben ja auch einen Fake-Himmel.
Ja, ja, der ist halt richtig. Das finde ich sowieso in Undermine so geil, diese Anspielung von den Leuten von Blizzard auf einen Fake-Himmel. So, ja, hier ist ein Fake-Himmel, ihr Deppen. So, ah, voll gut. Ja. Haben die richtig gut
gemacht. Es gibt sogar eine Quest, da steht bei, wir haben hier keine Sonne.
Ja, genau. Ja, das ist so gut einfach. Es ist wirklich, wirklich klasse. Nee, das könnte sein. Und dann könnte man auch wirklich als Hauptcontent Silbermond und zu bringen. Ja, es ist wieder aufgebaut. Ja, es ist cool, aber es hat halt damit zu kämpfen mit den Veränderungen, die gerade treten. Und dann kann man Tiefen in ganz Azeroth bringen und vielleicht ein paar World-Events in Azeroth bringen, wo man halt gegen das Auftreten dieser Abnormalitäten angeht, weil halt Azeroth nicht mehr da ist. Mhm. Das wäre cool.
Ja.
Es wäre kein so richtiger Kataklysmus, aber schon ein Impact auf der gesamten Welt. Und das wäre gut.
Ja, man kann es halt so sagen, dass es ein Kataklysmus werden würde, wenn wir nichts machen würden. Also wir sehen halt, dass es immer schlimmer wird.
Ein werdender Kataklysmus.
Ja.
Und dann finden wir etwas.
Wie der Klimawandel. Wir alle wissen, dass wir was tun müssen, aber irgendwie.
Machen halt nichts.
Nee, lass mal lieber über Migration reden.
Ja, ist viel wichtiger, oder nicht? Ich meine, ne? Gobos raus. War doch alle der Meinung. Nur die wahre Horde. Ne? Ja, okay, die Arati haben wir ja schon. Nee, wär geil. Wäre wirklich, wirklich, wirklich cool.
Ja, und, aber ich glaube, hier können wir auch einen Punkt machen.
Ja,
ich habe zwar noch Themen, aber wir brauchen ja die nächsten Wochen noch was.
Ja, ist jetzt die Frage, da müssen wir jetzt beide nochmal miteinander quatschen. Machen wir jetzt nächsten Dienstag dann nochmal? Weil genau wenn wir uns quatschen, müsste die Kampagne in US zu Ende sein. Das heißt, wir hätten eventuell schon die Informationen, weil die kommt um 18 Uhr. Kommt die letzte Kampagne und wir werden direkt dann noch das Raid Cinematic haben und so. Also meinetwegen können wir auch, wenn es bei dir passt, sagen, dass wir dann eine Stunde später machen, 20 Uhr. Dann haben wir auf jeden Fall Safety Informations und können das mit reinnehmen.
Ah. Ja.
Kann man ja,
schwierig zu sagen. Ich würde es eigentlich lieber selber spielen.
Ja, true.
Ist immer besser.
Ja, verstehe ich. Nächsten Donnerstag wird es bei mir schwierig, deswegen. Aber wie auch, schreiben wir.
Wir schreiben mal darüber, genau. Wie wir es machen.
Würde ich auch sagen, dass wir das so machen. Ich bin übelst gespannt. Wirklich. Also, allein nur, dass sie Undermine so gebracht haben, wie sie es jetzt gebracht haben und dass mich das so aus den Socken gehauen hat und sie. Ich hatte letzte Woche noch, ne? So. Bis vor ein paar Tagen vor diesem, habe ich auch in London mit vielen drüber geredet und es hatten viele geteilt. Dieses wie auch in Dragonflight, dieser Anfangshype, boah, richtig geil, Lore, richtig geil, Schwurbelsteine, richtig, alles ist richtig geil gewesen. Und dann kam so dieses Fallenlassen, dieses nasser Sack und ich hatte so übelst mit Zaralek, weil Zaralek war ja einfach scheiße, sorry, aber lore-technisch gesehen war Zaralek richtig scheiße, weil nicht zu Ende gedacht wurde. Ich habe richtig Sorge gehabt und dann kam jetzt Undermine und hat so richtig den Stinkefinger gehoben und wir können es doch. Wir können den Zwischenpatch, der ein bisschen Sidequest ist, doch geil machen. Und das war richtig, ich finde gerade richtig geil. Ich feier's.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, es ist seit langem der stärkste große Patch.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also seit Shadowlands, finde ich. Ich muss halt zu Shadowlands
irgendwann. Ich weiß nicht, welcher Shadowlands-Patch gut sein soll, deswegen.
Seraph Mortis. Alle. Seraph Mortis sowieso. Seraph Mortis ist einer der krassesten. Aber Kothria fand ich krass. Hätte man mehr Potenzial drin gehabt, auf jeden Fall. Aber Kothria ist halt schon cool.
Ah, ich fand Kothria so enttäuschend. Egal.
Ja, gut. Aber ja, Zeres Mortis war halt heftig. Ja. Cool. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen, Zuhören und Mitmachen. Und goblinische,
glaube ich.
Goblinische Grüße. Zahlt eure Steuern und geht arbeiten. Ne? Ja. Wir wollen hier Zaster sehen, also subbt rein.
Immer schön Maut zahlen, wenn ihr nach Gossenheim geht. Oder?
Ja, genau. Und jedes Mal ist plus eins auf Lorewalker. Ne? Just saying.
Gut.
So. Tschüss, Sikorski.
Bis denn.